Und wie viele Spiele hatten wir, wo wir, vielleicht nur die zwei Spiele in Würzburg denken, wo wir eigentlich gut gespielt haben, ja, gut gekämpft, ja, cool, bringt mir nichts, wenn wir am Ende trotzdem verlieren. Kann ich mir nichts kaufen von. Ja, es ist nicht einfach, aber ja, muss man durch. Es ist mal schlechter, mal besser.
Das, liebe Zuhörende, war Mo Stucky von den Hakro Merlins Crailsheim, der in dieser Folge noch eine größere Rolle spielen wird. Dazu später mehr. Jetzt erstmal ein freundliches Hallo in das Mutterland des flüssigen Brotes. Robert, ich grüße dich.
Stucky, grüß dich.
Das hört sich doch gut an, oder? Für München? Gute Metapher.
Ja, vor allem bei diesem Wetter aktuell. Es ist ja Sommer in München, also die Biergärten sind extrem gut besucht. Da wird viel flüssiges Brot konsumiert.
Ja, warte mal ab. Die Woche wird dann, glaube ich, wettertechnisch nicht so gut. Kam zumindest gerade noch in den Nachrichten, die ich übrigens während des Montagsspiels noch geschaut habe. Der Wetterbericht sah auch für München nicht so richtig rosig aus hinten raus.
Nee, es glaube ich, wird wieder deutlich kälter. Es ist doch erst April, was ja auch sich in der BBL-Saison widerspiegelt. Wir sind erst an Spieltag 27. Wir haben noch 5-6 Wochen, bis die Playoffs beginnen.
Ja, erst oder auch schon, denn für den Abstiegskampf, ich glaube, den einen oder anderen gibt's da, der da anfängt zu rechnen die ganze Zeit. Wer holt noch wo seine Siege? Können wir für euch später dann auch mal ein bisschen machen, haben wir hier im Vorlauf auch schon mal gemacht. Das wird also ein größeres Thema sein hier, denn am Schluss gehen die Spiele aus und die Siege müssen trotzdem irgendwie geholt werden, um in der Liga zu bleiben. Damit erstmal ein sportliches Willkommen hier übrigens bei uns bei Postgame. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Robert ist heute dabei, aber Rupert hat auch an dieser Folge hier mitgewirkt. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Ruppi werdet ihr später dann noch hören. Aktuell sitzt er allerdings in Hamburg in der Halle und schreibt den Nachbericht fürs Hamburger Abendblatt über das Spiel, über das wir auch als erstes gleich sprechen werden. Erstmal noch ganz kurz thematischen Überblick für heute. Wir sprechen über das Abendspiel am Montagabend. Mo Stucky, wie gesagt, ein Thema. Der Two-Minute-Drill, Starting Five, kennt ihr natürlich alles, genauso wie den Tipico-Tipp der Woche. Und am Schluss solltet ihr dranbleiben, denn dann wird's mega nerdig, aber exzellent. Und zwar sprechen wir ausgeprägt über den Jugendbasketball, denn es war unfassbar viel los in den letzten 1,5 Wochen beim Thema Jugendbasketball, unter anderem in Mannheim und Firnheim, da beim Albert-Schweitzer-Turnier. Das also der thematische Überblick und jetzt der Einstieg rein ins Abendspiel, in dem Heidelberg das Ding gewinnt gegen Hamburg. Wie ist es dazu gekommen, Robert?
Ja, ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich sagen. Die Heidelberger wirklich auf der letzten Rille gelaufen, haben ganz zu Beginn des letzten Viertels ihre beiden Center, Whaley und Kessen, mit 5 Fouls verloren, mussten dann die schon kurze Rotation noch weiter zusammenkürzen und haben es aber irgendwie geschafft, mit Treffern von außen, mit Treffern von der Freiwurflinie, das Spiel irgendwie auf ihre Seite zu ziehen und holen, ja, 83-79, einen richtigen Big Point im Kampf um den Klassenerhalt, denn sie stehen jetzt mit 7 Siegen über dem Strich.
Ganz, ganz wichtige Nummer für die Heidelberger. In Hamburg war auch nicht unbedingt damit zu rechnen, dass sie da den Sieg holen, aus meiner Sicht, oder?
Ja, die Hamburger definitiv, glaube ich, der Favorit gewesen vor diesem Spiel. Aber Heidelberg in wirklich ganz guter Form jetzt unter Ingo Frey. Ich meine, es war der 5. Sieg im 11. oder 12. Spiel unter Ingo Frey, seitdem er übernommen hat. Und das ist eine Quote, mit der hältst du normalerweise locker die Klasse. Also wenn du das auf die gesamte Saison rechnest mit 34 Spielen, dass du nur ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger gewinnst, zu 40% der Spiele, dann bist du normal safe in der Liga. Und das ist das Einzige, worum es aktuell geht für Heidelberg. Und Ingo Freier hat es auch wieder, unter Vorbehalt zumindest, geschafft, was in Oldenburg schon gezeigt hat, eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller vom letzten Tabellenplatz wegzuholen, aktuell ans rettende Ufer zu führen.
Ja, mit 40% Siegeswahrscheinlichkeit steht man in der BBL aktuell auf Platz 11 oder 12, also mit Ausblick auf die Play-Ins und mit eigentlich Befreiung der Sorgen des Klassenerhalts. Aber Ingo Frey ist auch relativ spät erst dafür gekommen, um das dann auf die ganze Saison zu projizieren. Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren, die da auch mit reinspielen. Hat auch dann die Spieler bekommen, die er gewollt hat. Vor allem einen Spieler, die Nachverpflichtung, die möglicherweise der Schlüssel sein könnte, der optimal in dieses Schloss passt, das auch zum nächsten Jahr BBL führt, nämlich Justin Jaworski, auch heute wieder mit erstmal unfassbaren Einsatzminuten. Fast 39 Minuten ist der gegangen, dabei 31 Punkte aufgelegt. Ja, er hat auch den ein oder anderen sehr wilden Wurf genommen, hat auch 9 Turnover produziert, aber was bleibt, ist dann doch, dass der Mehrwert ist für die Heidelberger, dass seine Creation für sich selbst und für seine Mitspieler der Mehrwert ist, den die Heidelberger gebraucht haben über die ganze Saison, der ihnen gefehlt hat.
Ja, er ist vor allem aktuell im Heidelberger Kader eigentlich so der Einzige, der wirklich für sich selbst auch kreieren kann. Und das ist auf der Point Guard Position natürlich essentiell wichtig. Bennett Hund hat als Backup eine exzellente Rolle gespielt, auch Jeff Carroll wichtige Würfe getroffen. Aber das waren eher bei Carroll Würfe, die er eben auch nach guten Zuspielen bekommen hat. Da war zwar auch der ein oder andere ganz wilde Dreier dabei, aber da kreiert Jaworski auch für andere. Er zieht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit der Verteidigung auf sich und davon profitieren eben auch die Mitspieler. Klar, er geht sehr, sehr viel Risiko. Er muss viele Minuten gehen, du hast es gesagt, fast 39. Das ist klar, dass da auch Fehler passieren. Also 9 Turnover ist ein exorbitant hoher Wert.
Vor allem nur bei 5 Assists.
Aber gemessen an den Aktionen, die er hatte offensiv, das waren unzählig viele, das waren allein 25 Abschlüsse. Plus diverse Anspiele unter den Korb, auf den Flügel. Also es lief wahrscheinlich jeder zweite Angriff mindestens, wenn nicht sogar mehr, über Jaworski. Und dafür sind diese 9 Turnover, glaube ich, wirklich vertretbar. Denn unterm Strich, glaube ich, können wir festhalten, ohne Justin Jaworski wird Heidelberg dieses Spiel nicht gewinnen.
Ganz interessant finde ich bei den Heidelbergern auch immer wieder diese X-Faktoren, die eine große Rolle spielen. Im letzten Spiel gegen Crailsheim war es Akeem Vargas, der plötzlich aufgetaut ist. Der hat in dem Spiel zum Beispiel nur 0 gemacht. Im letzten Spiel waren es, glaube ich, 18. Oder in diesem Spiel gegen Hamburg jetzt war es Bennett Hund mit 16 Minuten von der Bank im vergangenen Spiel überhaupt nicht gespielt. Jetzt kommt er rein und nicht verzagen, Bennett Hund fragen von der Dreierlinie. 15 Punkte reingeschossen, 2 von 3 von außen. Absolut astreine Leistung von Bennett Hund. Dazu ein Plus-Minus-Wert von +4, was der dritthöchste im Team ist. Der hat diesen X-Faktor in dem Fall ebenfalls ausgefüllt.
Ja, absolut. Und eben auch Jaworski auch mal im Ballvortrag entlastet, dass Jaworski auch mal auf die 2 rücken konnte, wenn er schon keine Pause auf der Bank bekommt, dass er diese Pause in Anführungszeichen zumindest auf dem Feld bekommt, dass er nicht gegen den Druck der Verteidigung der Hamburger den Ball nach vorne bringen muss, sondern dass er sich eben auch mal auf den Flügel kurz Zeit zum Durchschnaufen nehmen kann. Und da war Bennett Hund als Spielmacher von der Bank eminent wichtig für die Heidelberger.
Was ich ja ganz interessant finde, wenn wir auf diese Tabelle blicken, vergangene Saison noch die Top 8 in die Playoffs gekommen. Das war nicht so ganz klar da zum Saisonende hin. Aktuell ist es so, dass wenn wir ab Platz 8 abschneiden würden, dann können wir die Tabellenhälfte tatsächlich in 2 Teile teilen. In die einen, die sich sehr starke Playoff-Hoffnungen machen dürften nach der Regelung des letzten Jahres. Jetzt sind die Platz 7 bis 10 ja in den Play-Ins. Also Platz 7 und 18 aktuell Bonn und Ludwigsburg mit jeweils 16 Siegen. Und dann kommt Hamburg, ein Spiel weniger, ja, aber auch nur bei 13 Siegen. Und Oldenburg ebenfalls bei 13 Siegen auf den Plätzen 9 und 10. Was war denn bei Hamburg der ausschlaggebende Faktor, dass es dann am Schluss aus deiner Sicht nicht gereicht hat gegen die Heidelberger?
Ich glaube einerseits die Entscheidungsfindung in wichtigen Situationen, auch im letzten Angriff, den sie ja nochmal hatten, um das Spiel zumindest in die Verlängerung zu bringen. Und dann haben sie einfach auch Freiwürfe liegen lassen. Sie haben 10 Freiwürfe daneben geworfen. Ja, 67% Quote von der Linie ist zu wenig. Und sie haben diese Freiwürfe an Punkten im Spiel liegen gelassen, wo sie die Chance gehabt haben, das Spiel wieder auszugleichen oder wieder in Führung zu gehen. Also das waren wichtige Punkte, die sie einfach liegen haben lassen von der Linie. Und zwar nicht nur ein Spieler, sondern irgendwie jeder so ein bisschen. Durham einen, Jever einen, Christmas 2, Wobo 3 liegen gelassen, Meissner einen liegen gelassen, Hinrichs beide daneben geworfen. Und so summiert sich das auf. Und das waren Kleinigkeiten, die den Hamburgern dieses Spiel gekostet haben. Neben den Freiwürfen auch noch 18 Ballverluste sich erlaubt. Auch ein bisschen viel für ein Heimspiel.
Ja, und sie hatten vor allem auch die Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Ich erinnere mich an den Wurf aus der Ecke von Christmas, der relativ frei war er nicht, aber ein sehr gut rausgespielter Wurf war, der aus dem Takt war, der daneben geht. Durham, der sich dazu entscheidet, du hast es gesagt, Entscheidungsfindung, da das Thema, selbst zu finishen, anstatt ihn durchzustecken, um dann ausgleichen zu können. Danach dann das Foul, Jaworski macht 2 Freiwürfe, das Ding ist ruhig, ist rum. All das summiert sich dann auf, sodass die Hamburger jetzt vielleicht eher den Blick nach hinten richten, dass sie sich da die Play-Ins sichern. Ich glaube, das war sowieso schon klar, aber in den letzten 7 Spielen dann da irgendwie auf Fechter noch 4 Siege aufzuholen, sehe ich aktuell nicht. Entsprechend sollten die Hamburger gucken, dass sie sich für die Play-Ins bestmöglich platzieren. Vielleicht ja sogar für die Plätze 7 und 8 noch irgendwie ranrücken. Auch das zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. Aber die Hamburger haben noch 8 Spiele dafür. Also mal schauen, was da noch so passiert. So, dann hätten wir das Montagabendspiel mal für euch abgehakt. Und dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten, ja, nicht unbedingt vorhersehbaren Ergebnis an diesem Spieltag, wieder aus dem Tabellenkeller. Und zwar der Sieg der HK Merlins Crailsheim gegen Raster Vechta.
Ja, war überhaupt nicht vorhersehbar, glaube ich. Also, dass Crailsheim zu Hause natürlich gegen Vechta gewinnen kann, ja, klar, möglich. Aber die Konstellation vor dem Spieltag sah, glaube ich, schon Vechta eindeutig in der Favoritenrolle. Aber Crailsheim hat es geschafft, so ein Momentum zu entfachen. Die Halle ein bisschen anzuzünden, Würfe von außen vor allem zu treffen, 13 von 27 Dreiern, das reicht dann für 102 Punkte, deswegen können sie es sich auch erlauben, 93 Punkte zu kassieren. Aber das war wirklich eine offensiv sehr gute Leistung der HK Merlins Crailsheim und ein extrem wichtiger Sieg, weil wir ja eben schon gesprochen haben über Heidelberg, die ja auch gewonnen haben. Und wir werden später noch über Rostock sprechen, die haben nämlich auch gewonnen. Also das war ein absoluter Big Point für die HK Merlins, die jetzt aktuell auf Rang 17 rangieren, aber eben nur mit einem Sieg Rückstand auf die Teams vorhin, nämlich Rostock und Heidelberg. Also da ist noch alles drin. Dieser Endspurt im Tabellenkeller wird unglaublich spannend, weil wir 4 Teams, vielleicht auch mit dem MBC und Göttingen sogar 6 Teams noch haben, die sich keinesfalls sicher sein dürfen, dass sie die Klasse halten werden.
Ja, und dazu haben wir auch mit Mo Stucky gesprochen am Montagnachmittag. Wir wollten ihm nicht zumuten, dass er da so lange wach bleibt und das Spiel da noch abwartet am Abend. Entsprechend habe ich da mit Rupert zusammen das Interview mit Mo Stucky geführt. Aktuell 422 BBL-Spiele auf dem Buckel, einer der Leistungsträger bei den HK Merlins Crailsheim. Und genau über diese Thematik spricht er dann auch, über eben diese Entwicklung von ihm selbst auch zu eben einem dieser Vocal Leader, die er jetzt sein muss. Hier ist das Interview mit Mo Stucky. Mo, wie viel würdest du bezahlen, wenn dir jetzt jemand sagen würde, was wäre es dir wert, wenn du jetzt die Saison beenden könntest mit dem Klassenerhalt für Crailsheim heute?
Hört sich vielleicht doof oder klischee-mäßig an, zahlen will ich dafür nicht. Ich glaube deswegen, ansonsten würde ich, glaube ich, nicht Basketball spielen oder ansonsten hast du auch nicht das Competitive, also diese Competitiveness. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas zahlen würde. Es ist, glaube ich, schöner, wenn du es wirklich aus eigener Kraft schaffst, so wie sie es letztes Jahr geschafft haben. Das war auch eine ganz, ganz feine, schöne Sache und genau das ist jetzt dasselbe Ziel.
Oh, vielleicht müsst ihr ja gar nichts mehr zahlen. Am Wochenende lief es ja gut, nachdem er totgesagt wurde, unter anderem von beteiligten Personen hier aus dem Podcast. Habt ihr Vechta geschlagen? Was war denn anders plötzlich?
Ja, ich glaube, es hilft natürlich, wenn du vorne auch triffst. Dann ist alles viel, viel, viel einfacher. Glaube auch, dass Alex, wenn wir neu verpflichtet haben, uns glaube ich, ganz gute Stabilität gegeben hat. Nochmal ein bisschen, damit wir nochmal variabler spielen konnten. Dass vielleicht auch jetzt mit dem Ausfall von Westermann jetzt vielleicht Cook weniger auf die Eins muss, sondern seiner Rolle gerecht werden kann als einfach Zweier, der eine Aufgabe hat. Aggressiv sein, schauen, dass er scored. Nicht so viel Gedanken über den Spielaufbau. Ich glaube aber auch, dass die Intensität und einfach die Einstellung einfach besser war. Man zu Hause, man hat früh gemerkt, dass wir im Spiel waren, dass was geht und dass auch ein Vechta mal einen Lauf hatte, dann konnten wir den Lauf bremsen. Jetzt ist es, in der Vergangenheit war es ja oft so, dass wenn Teams einen Lauf hatte, dass wir dann komplett zusammengebrochen sind. Oder wir haben irgendwann mal in der dritten Viertel sind wir, ich würde nicht sagen aufgewacht, aber doch, man kann es vielleicht so sagen. Und haben dann einen Run gestartet, wo ein Spiel schon fast verloren war. Und dann kommst du vielleicht nochmal auf 4-5 dran, aber da musstest du wieder so viel investieren, dass dir dann wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich in den letzten 3-4 Minuten einfach die Energie gefehlt hat. Mhm. Und ich glaube, dass diesmal wir über weite Strecken, kein perfektes Spiel, aber über einen sehr langen Zeitraum geschafft haben, einfach konstant zu spielen.
Kannst du in dem Zusammenhang erklären, wo das herkommt? In der Pressekonferenz wäre jetzt wahrscheinlich die Frage gekommen, habt ihr irgendwie anders trainiert? Habt ihr in der Woche was anderes gemacht? Als Basketballer weiß man, dass da eigentlich im Normalfall das nicht daran liegt, sondern es ist eher so eine mentale Sache, dass man besser reinkommt, irgendwie sich als Mannschaft besser findet. Hast du irgendwie einen Anknüpfungspunkt, womit du es erklären kannst?
Erstens, wir haben zu Hause gespielt. Ist natürlich auch eine große Erleichterung. Und wenn du da dann eben die Halle alle am Anfang gleich für dich gewinnst, dann ist vieles einfacher. Und ich glaube, dass wir einfach eine gute Intensität hatten. Wir haben gut als Mannschaft gespielt. Klar, wie gesagt, es hilft auch natürlich, wenn Würfe fallen. Es sollte nicht davon abhängig sein, aber manchmal ist es einfach so. Und ich glaube aber, dass wir auch durch Alex einfach auch eine gewisse Ruhe da hatten und wussten, okay, gut, es ist noch jemand da, der uns auch Ballhandling abnimmt, der uns organisiert. Das sah, klar, es ist auch das erste Spiel gewesen, aber es sah für das erste Spiel, wir haben erst einmal mit ihm trainiert, auch sehr gut aus. Und es ist einfach auch eine Sache von Readiness. Ich glaube, das ist das, was wir am Anfang oder öfters über die Saison einfach vermisst haben, dass wir von Anfang an einfach nicht bereit waren.
Alex, ist jetzt eure vierte Nachverpflichtung, die hat es auch wirklich alle gebraucht, dass ihr jetzt zu dem Punkt gekommen seid. In welchem Moment in der Preseason hast du schon gemerkt, okay, das wird eine schwierige Saison für uns werden, wird wieder gegen Abstieg gehen?
Ja, in der Preseason hätte ich jetzt nicht gesagt, dass wir gegen Abstieg spielen, selbst nach Gießen nicht. Nach dem Spiel gegen Gießen ist es, man hat schon gemerkt, dass es ein paar Baustellen gibt. Ich glaube, dadurch, dass das mit Boggy war, ist natürlich auch eine ganz große Sache, weil es darf man nicht vergessen, dass Boggy wie so ein zweiter Spielmacher auf dem Feld war. Und mit seinen Pick-and-Pops, dadurch, dass er werfen kann, den Ball aber auch verteilt, schnelles Zusammenspiel auch mit den Point Guards hat, denen eine ganz andere Sicht gibt oder eine ganz andere Spielweise, wie wenn du jetzt nur zwei athletische Fünfer hast. Und ich glaube, da das Ganze nochmal umzukrempeln und vor allen Dingen fällt ja dann auch ein großer Deutscher aus. Jetzt planst du wahrscheinlich aber noch mit einem kleinen Amerikaner oder ausländischen Spieler. Ich glaube, das dann hinzukriegen, ist dann auch nicht so einfach. Und ja, man hat es ja in der Preseason schon gesehen. Wir haben dann zwei Abgänge gehabt oder relativ früh am Anfang der Saison. Und das hat sich dann, ich glaube, das erste Spiel Rostock war ja noch ganz ordentlich, aber dann hat sich schon relativ schnell abgezeichnet, dass ja uns fehlt auf jeden Fall irgendwas. Ob es jetzt fehlende Professionalität ist, Einstellungssache, Readiness. Ich glaube, das sind also kleine Sachen, die dazu geführt haben, wo wir jetzt sind. Genau. Mhm.
Als Führungsspieler bist du natürlich auch elementarer Teil dieser Mannschaft, gehst da auch voran, sagst auch häufig nach den Spielen deine Meinung, was ich total schätze, dass da die Leute trotzdem ans Mikrofon gehen, da professionell bleiben und nicht sagen, jetzt haben wir verloren, jetzt flüchte ich da vor allen. Die letzten zwei Jahre hattet ihr aber einen Ticken weniger Glück bei der Kaderzusammenstellung. Am Schluss ist es viel Glück bei jedem Bundesligisten, weil sich keiner leisten kann, kontinuierliche Qualität zu holen, außer vielleicht die Bayern. Aber als Spieler müsst ihr das natürlich am Schluss irgendwie ausbügeln. Zwei Jahre in Folge. Wie nimmst du das als Spieler auf? Bist du sauer? Hast du Fragezeichen? Bist du dadurch angriffslustig? Beschwerst du dich beim Verein? Wie gehst du damit um?
Also beschweren beim Verein tue ich mich nicht, aber es ist bei mir natürlich auch, ich bin auch ein Mensch, ich habe meine Emotionen. Es ist mal so, je nachdem auch, es ist tatsächlich situationsabhängig. Es ist aber auch sehr, es ist anstrengend auch, muss ich sagen. So speziell die letzten zwei Jahre waren jetzt für mich auch sehr anstrengend. Ich war davor ja auch, bevor ich nach Greizheim gekommen bin, eher ein ruhigerer Typ, der sein eigenes Zeug gemacht hat, aber jetzt nicht so viel in der Mannschaft reden musste auch. Weil ich auch immer irgendwo vom Alter irgendwo mittendrin war. Dann kommst du her, dann bist du der Älteste und jetzt musst du halt irgendwo Verantwortung nehmen. Und das heißt ja nicht nur auf dem Spielfeld, das heißt ja im Training, bei irgendwelchen Halbzeitansprachen vor dem Spiel, musst du einfach versuchen, auf die Jungs auch zuzugehen. Ob es jetzt auch mal mit guten Worten ist, ob es mal vielleicht eine Auseinandersetzung ist, musste ich mich selber auch ein bisschen finden und meinen eigenen Weg. Aber es ist nicht einfach, vor allen Dingen jetzt, wenn du gegen einen Abstieg spielst, ist es halt ständiger Druck da. Du sagst dann immer, okay, gut, jetzt, okay, nächste Woche, jetzt war es mal wieder besser, okay, nächste Woche müssen wir uns das holen. Und wie viele Spiele hatten wir, wo wir, allein schon, wenn ich nur die zwei Spiele in Würzburg denke, wo wir eigentlich gut gespielt haben, ja, gut gekämpft, ja, cool, bringt mir nichts, wenn wir am Ende trotzdem verlieren. Kann ich mir nichts kaufen von. Ja, es ist nicht einfach, aber ja, muss man durch. Es ist mal schlechter, mal besser. Ja. Auch von meinen eigenen Emotionen her. Aber ich versuch selber relativ ruhig zu bleiben, immer wirklich das Positive in was zu sehen. Und man muss halt eine Entwicklung sehen. Und ich glaube, das hat man bei uns einfach so lange in der Saison einfach nicht. Es ist ja wirklich ein halbes Jahr vergangen, wo einfach überhaupt nichts passiert ist. Jetzt merkt man das so phasenweise. Ich glaube, dass Vechta ein ganz großer Schritt war. Ich glaube auch jetzt, dass Heidelberg unbedingt letzte Woche jetzt nicht schlecht war. Es war halt einfach verletzungsbedingt. Ob es jetzt daran lag, wissen wir nicht. Aber ja, es sieht jetzt ganz gut aus und es fühlt sich ganz gut an, sagen wir so. Natürlich, man hat gewonnen. Hätten wir jetzt gegen Vechta verloren, wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt sagen würde. Aber wir haben die richtige Art und Weise gespielt, würde ich sagen. Ja, und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Jetzt musst du halt nur gucken, dass du das über die Woche hältst und natürlich jetzt nächste Woche wieder abrufen kannst. Inwiefern, ich glaube, wir haben es nicht geschafft, dieses Jahr zwei Spiele in Folge zu gewinnen.
Ja. Inwiefern bist du auch in Gespräche mit der Clubführung oder sportlichen Leitung eingebunden oder inwiefern zieht ihr euch auch mal zu Rate, wenn es darum geht, einen neuen Spieler zu verpflichten? Die Frage ist, wo brauchen wir wen oder wir haben jetzt den Kandidaten oder läuft das komplett ohne euch ab?
Spielerverpflichtungen läuft eigentlich, will ich auch gar nichts mit zu tun haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Spieler, ich möchte mich darauf konzentrieren auf die Leute, die man da hat. Natürlich, wenn man Leute kennt, dann wird man um Ratschlag oder einfach nur um eine Meinung gefragt. Dann gibt man mal seine Meinung dazu. Aber ansonsten ist es so, oder vielleicht, wo könnte Bedarf sein, holt man sich mal eine Meinung rein. Ich glaube, das gibt es in vielen Vereinen, wenn du dann irgendwie Spieler hast, die schon länger da sind. Aber letztendlich ist so eine Sache, wo ich sage, so, da möchte ich auch gar nichts mit zu tun haben. Das ist nicht meine Entscheidung und möchte mich aufs Basketballerisch konzentrieren.
Wir haben es ja schon vorhin kurz gesagt, du bist für mich auch, ich habe viele Spiele von euch gesehen, weil ich sie eben kommentiert habe, für mich auch so ein Spieler, der so ein Zentrum von so einer Mannschaft auch sein kann, auch in der Offense, dass man dich immer wieder findet. Man weiß genau, was man von dir kriegt nach den vielen Jahren, die du mittlerweile in der BBL unterwegs bist. Und dann ist es natürlich die Frage, wie kann man so einen Spieler bestmöglich einbinden? Beispielsweise mit einem neuen Point Guard, der dann zum Beispiel ein Pass-First-Point Guard ist, wie es Leo war, als er gekommen ist. Bei euch hat er sich so ein bisschen entwickelt, auch den eigenen Schuss eher gesucht. Was denkt man denn aus deiner Sicht, wenn da so ein Euroleague-Spieler, so ein Ex-Euroleague-Spieler vorbeikommt, wo du weißt, der kann mich vielleicht ein bisschen besser bedienen?
Als er kam, ist eine für mich coole, ich glaube für alle, eine coole Sache gewesen, weil du einfach auch jemanden hast, der auf dem Level ja auch lange und erfolgreich gespielt hat, nochmal eine andere Sichtweise auf Sachen hat. Aber Leo ist auch ein sehr, sehr positiver Mensch, sieht wirklich alle in allem nur das Gute. Und es ist definitiv ein Pass-First-Point-Guard, aber ich glaube, da ist eher das Problem an dem, wie wir als Mannschaft spielen. Ich glaube, da kannst du als Point Guard sehr viel beeinflussen, aber es geht ja dann auch um weiter. Wir wollen ja sehr viel auch dieses Ball nicht lang halten, schnell passen, aber das müssen halt alle fünf machen. Und wenn das von fünf nur vier machen, dann funktioniert das auch nicht. Und deswegen müssen da eigentlich wirklich alle an einen Strang ziehen und der Ball muss laufen, wir schnell spielen. Vor allen Dingen wollen wir es ja über die Verteidigung machen. Ich glaube, wenn du gut verteidigst, Gegner schwierige Würfe, dadurch hast du leichtere Angriffe vorne, musst nicht unbedingt eine Set-Offense spielen, was ja bis jetzt nicht so unsere größte Stärke war. Sondern ich glaube, in Transition sind wir ganz gut, aber als Leo kam, ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Definitiv.
Da noch eine ganz kurze Anekdote. Lustigerweise hat mir ein gegnerischer Trainer, ich sag nicht von welcher Mannschaft, gesagt, bei den Kreisheimern muss man aufpassen. Die noch unter Thomas Isalo gespielt haben, die haben das manchmal noch, dass es genauso klickt wie damals. Das darf dir auf keinen Fall im Spiel passieren. Also dieses schnellen Entscheidungen, lieber eine falsche als eine zu langsame Entscheidung. Nach diesem Motto, da hat er nochmal sehr vor euch gewarnt, gerade die unter Isalo gespielt haben. Auch wenn das nicht mehr arg viele sind, aber so ein paar sind es immer noch, die das irgendwo abgespeichert haben, so wie du.
Ja, genau, es ist ja, weißt du, so Fabi und ich spielen ja auch gerne an der Seite zusammen. Im Side Pick and Roll, wir kennen das, wir machen das ist meine fünfte Saison mit Fabi zusammen. Und daher ist was wir kennen auf jeden Fall, ja.
Und lass da kurz mal anknüpfen angesichts der Aktualität. Thomas Isalo steht jetzt diese Woche beginnt mit Paris im Eurocup-Finale gegen Buhr. Wie viel hast du noch von ihm drin? Ne? Wie sehr hat er auch sein Training was gebracht?
Ja, vieles. Ich glaube, alles, was du dir, ich glaube, jeder einzelne Sieg, jetzt abgesehen von Titel, die er bis jetzt gewonnen hat, ich glaube einfach jeder einzelne Sieg, der ist wirklich so hart erarbeitet, weil du einfach so viel Gas im Training gibst, dass das Spiel wirklich, ich sag nicht einfacher ist als das Training, weil du musst ja trotzdem Gegner respektieren und alles, aber es ist so, allein diese Stresssituationen, die er tatsächlich im Training verursacht, die tun dich auf, du bist bestmöglich vorbereitet, sagen wir so, aufs Spiel. Und nein, es ist einfach schon einfach drin, aber ich selber war selber auch ein Typ, so der einfach gerne hart gespielt hat. Ich mag das gern, hart zu verteidigen, physisch zu verteidigen, auch schnell in die Offense zu rennen. Natürlich vor ein paar Jährchen war das alles ein bisschen einfacher. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich vielleicht Thomas eher mit 25 anstatt mit 30 dann mitgenommen hätte. Ich glaube, es wäre nochmal ein bisschen anders gewesen, aber nee, da ist noch vieles sehr verankert.
Ja. Bei den Fans, das liest man ja gerade, er wurde ja zum Euroleague Coach of the Year gewählt und viele Fans, gerade aus Crailsheim und Bonn, sind unheimlich stolz, dass er an den Standorten war und supporten das auch total. Hast du auch damals schon gemerkt, dass das ein besonders guter Trainer ist? Hast du da irgendwas festmachen können?
Doch, auf jeden Fall. Also man hat es ja auch in den Leistungen gesehen. So von Montag bis Freitag war es manchmal nicht so positiv, weil das Training einfach so anstrengend war und er einfach wirklich so im Nacken saß, wo du dir einfach manchmal gedacht hast, aber gut, das hat zum Erfolg geführt und letztendlich, da gibt dir recht und er ist ja auch wirklich abseits vom Feld. Super Typ, kannst du mit ihm behalten, lustiger Typ, wirklich total gesellig. Deswegen, also freut jeden hier, jeder, der unter ihm gespielt hat, glaube ich, freut sich da, ich freue mich da genauso. Und man sieht es, verfolgt es ja auch, macht ja auch Mitspieler, die jetzt bei Paris sind, ehemalige. Und da freust du dich. Also man freut sich, aber man ist irgendwie auch gar nicht so überrascht, muss man sagen.
Ja. Ja, Thomas hat es ja damals geschafft, euren Standort auch wirklich maßgeblich voranzubringen. Wie würdest du denn Crailsheim generell so ein bisschen charakterisieren, im Positiven wie im Negativen und gerade auch mit der Erfahrung dieser Saison? Was wäre so der nächste Schritt, ligenunabhängig, damit sich etwas wieder bewegt?
Crailsheim ist sehr, sehr loyal, bedacht auf sehr, sehr familiär auch. Was sehr Gutes ist, manchmal aber auch in die falsche Richtung gehen kann, wenn du vielleicht jetzt auch nicht das nötige Personal hast oder die nötigen Leute, die da ständig einen Impuls setzen. Und da einfach so einen Reiz reinbringen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man als Verein, glaube ich, auch dieses Jahr so ein bisschen gemerkt, auch gesehen hat. So ist es manchmal. Das ist auch einfach so, dass es ist halt als Crailsheim auch schwierig, ständig dieselbe Mannschaft zusammenzuhalten. Es ist ja schon eine außergewöhnliche Sache gewesen, dass wir so viele deutsche Spieler jetzt für so lange Zeit hatten, die so zusammenspielen konnten. Oder dass Jaron Lewis für 2 Jahre da war. War ja auch eine ungewöhnliche Sache. Und ich glaube, das muss man einfach jedes Jahr bedacht mit dieser Underdog-Mentality arbeiten. Jahr für Jahr, weil jedes Jahr ist anders. Weil jedes Jahr hast du auch andere Spieler. Und der Kern ist nicht mehr so, wie er war. Und vielleicht muss es dann, wenn du Spieler hast, die vielleicht ein bisschen mehr einen Reiz brauchen, ein bisschen mehr einen Impuls, wie auch immer das ist, da früh reagieren und den setzen und so ein bisschen so Konflikten, mehr auf Konflikte eingehen, dass du da, wie gesagt, einfach diese Reize setzt.
Diese Reize, ich wollte gerade auch nochmal nachfragen, du hast es schon ja so ein bisschen enger beschrieben, was du damit meinst, auch mal in den Konflikt reingehen, auch mal laut werden, auch mal ungemütlich werden. Ne? Das ist das, was euch eigentlich auch nicht so richtig auszeichnet, weil ihr so ein familiärer Verein seid und jeder ist irgendwie mit jedem cool und jeder kennt jeden schon seit 20 Jahren, aber dass dann da mal ein bisschen Feuer auch mal reinkommt. Oder auch bei den Spielern. Ich meine, es wird wahrscheinlich genug geben, die sich darauf ausruhen und sagen, hier kann ich es erstmal gemütlich angehen lassen. Das ist das, was du gemeint hast, oder?
Genau. Das ist zum Beispiel, wenn ich auch mit Jungs rede, wenn ich mit Jungs rede, mir ist es ja bewusst, dass du als Kreisheimer jetzt auch Jahr für Jahr eine andere Mannschaft hast. Wenn ich zum Beispiel mit Jungs rede, dann sage ich, ey Männer, das ist für euch. Und so war es ja jetzt auch. Schaut, wo die anderen Jungs sind, die da waren. Seht das, wenn ich sage, eine Durchlaufstation, dann klingt das zu hart. Aber wenn man sagt oder mal früher betrachtet, was war denn Bamberg früher für Leute, die danach richtig in der Euroleague erfolgreich waren oder in die NBA gegangen sind? Nichts anderes.
Jetzt Alba Berlin, ja.
Genau. Und das sagt, es ist für euch eine Durchlaufstation, ihr kommt von da, hier habt ihr die Chance, euch zu beweisen, das ist jetzt nur, weil ihr jetzt hier seid und BBL spielt, es ist ein Schritt, aber damit nicht zufrieden gehen, ihr wollt noch mehr und es geht noch viel weiter hinaus. Und so eben den Reiz zu setzen. Und es ist das mit den Konflikten, das ist einfach eine Sache, die brauchst du manchmal. Ich sag nicht, dass du rumrennen musst, jetzt hier wie der größte Psychopath. Natürlich gibt es solche Trainer, die ja wirklich nur auf, ich sage es mal, Psychomodus sind, ja. Oder nicht grinsen, nicht lachen, nicht gar nichts darfst. Oder auch Vereine. Aber hier ist es wirklich so, da steht ja auch die Menschlichkeit wirklich im Vordergrund. Aber es muss eine Balance sein. So dass du eben dich nicht zufrieden gibst mit der Sache, so wie es jetzt ist, sondern hey, man will weiter. Man war jetzt Jahre erfolgreich. Okay, gut, was haben wir gemacht, dass wir so erfolgreich waren? Müssen wir vielleicht was ändern? Müssen wir vielleicht was drauflegen oder nicht? So, man muss da irgendwie so eine Balance finden. Und die ist halt manchmal auch in Konflikte reingehen. Wie gesagt, heißt nicht, dass man jetzt hier nur mit der Peitsche rumrennen muss oder sonstiges, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Absolut.
Ja.
Nicht nur Kreisheim ist ja loyal, du warst auch bislang sehr loyal zum Standort Kreisheim, hast ja zweimal verlängert. Wie viel, du wirst jetzt im Ende Mai, wirst du 34, wie sehr willst du deine Karriere noch verlängern? Was hast du noch im Tank?
Tank habe ich noch einiges. Ich sage immer noch, solange ich irgendwie halbwegs gut noch verteidigen kann, dann kann ich auch spielen. In der Offense sind Sachen, da wirst du limitierter, sage ich. Okay, dann bist du mehr ein Werfer. Ich war ja früher am Anfang meiner Karriere ja eigentlich mehr einer, der zum Korb gezogen ist. Athletischer Spieler. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Ich will mehr außerhalb der Dreierlinie, was aber auch total okay ist. Deswegen sage ich da, Hauptaugenmerk ist da wirklich, solange ich noch verteidigen kann, ist alles gut. Wie viel, weiß ich noch nicht, spielen will, hängt auch ein bisschen von der familiären Situation ab. Bin ja auch ein sehr, sehr familienbedachter Mensch. Meine Tochter wird jetzt, die Große wird 4 im Juli, die Kleine 2 im Dezember. Würzburg ist jetzt zwar nicht weit weg, ich sag immer, ist nur, aber auch eine Stunde. Und wird jetzt gerade so ein bisschen schwieriger immer. So die Kleine oder die Große fragt immer, Papa, hast du schon Ferien? Papa, wann sind Ferien? Hast du frei? Fährst du heute? Kommst du heute? Und aber so basketballmäßig auf jeden Fall der Hunger noch da und der Körper macht gut mit. Also ich hoffe, das bleibt auch so. Ja.
Also deine Familie wohnt in Würzburg. Du pendelst dann täglich oder in der Woche?
Nein,
oder?
Nicht täglich. So wie es die Trainingseinheiten erlauben. Okay. Wenn wir jetzt einmal Training haben, dann fahre ich natürlich, weil wir trainieren oft mal zum 11. Dann ist es so bis 1, halb 2 und dann kannst du danach fahren. Tag vorm Spiel ist es so eher, dass ich dann tatsächlich hier im Kreisheim bin, weil ich da dann ausruhst. Aber so wie es das Training erlaubt, 3 bis 4 Mal die Woche schaffe ich es nach Hause.
Ja. Ich habe auch noch eine kleine Anekdote, weil du sagst, früher warst du eher der athletischere Spieler. Wir haben mal gegeneinander gespielt. Du in ursprünglich in Ludwigsburg und du hast unseren Point Guard so jenseits in die Fresse gedankt. Das war wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir gegeneinander gespielt haben. Aber da kann ich absolut bestätigen, dass du früher eher den Weg zum Korb gesucht hast. Ja,
ja. Das war ja jetzt auch beim Aufwärmen allein schon. Wenn ich jetzt beim Aufwärmen dank, dann ist das jetzt so ein normaler Dank, der gerade so über den Ring geht. Und das ist jetzt das Highlight pur. Also da weißt du nur, wie so ein dich steht. Also ja, aber ist okay, akzeptiere ich.
Du sagst, du hast noch ein bisschen was im Tank. Wir haben das bei verschiedenen Spielern gesehen. Mike Zirbes beispielsweise, der nochmal nach Trier gegangen ist. Basti Dorit, der irgendwie nochmal nach Nürnberg gegangen ist, um dort die Karriere ausklingen zu lassen. Kannst du dir sowas auch vorstellen, mal abseits der BBL nochmal zu spielen? Oder sagst du dann, das war immer mein Ziel, hier habe ich 15 Jahre. Dein Debüt war übrigens 2009 in der BBL, also wirklich 15 Jahre mittlerweile. Die du BBL spielst. Das ist meine Heimat und wenn ich hier nicht mehr spielen kann, dann habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr, unterklassig zu spielen.
Das würde ich so nicht sagen. So, das ist, ich möchte mit Ambition spielen. Das ist das. Ich sag so, wenn ich sage, okay, gut, ich spiele jetzt unterklassig, dann würde ich aber nicht wollen, dass ich unterklassig spiele und einfach so spiele. So, wenn, dann muss es darum gehen, okay, gut, hey, man hat da ein Ziel, man verfolgt da ein klares Ziel. Weil das ist einfach schon noch, also noch in mir. Manchmal habe ich so Tage, wo ich mir denke, okay, gut, ach, okay, ein Jahr machst du noch. Aber das habe ich schon irgendwie seit 2 Jahren. Aber letztendlich, da ist ja trotzdem der Ehrgeiz da. Das bin ich, das ist meine Persönlichkeit. So Basketball hat mich ja zu dem Menschen gemacht, größtenteils, der ich bin. Und das ist eine Sache, die ich auch nicht für selbstverständlich nehmen möchte. An manchen Tagen tue ich's, weil ich mir dann so denke, okay, gut, ach, klar, meine Familiensituation hat sich auch geändert. Das ist alles tatsächlich ein bisschen anders, seitdem auch die Kinder da sind. Aber allein schon, wenn du dann auf dem Spielfeld stehst, so nach Niederlagen kotzt mich das total an. Nach Siegen freue ich mich. Und allein schon, dass ich diese Emotionsschwankungen habe, zeigt mir schon, wie viel mir dann letztendlich doch noch daran liegt.
Ja. Ja. Und wenn wir noch was Positives zum Abschluss mitnehmen dürfen, was dürfen denn die Crailsheim-Fans von Mo Stucky hören, wenn sie fragen, was stimmt dich positiv, dass ihr den Klassenerhalt in dieser Saison schafft?
Einfach, dass wir kämpfen, wir hören nicht auf. Das ist, haben wir am Wochenende gezeigt, ich glaube in etlichen Spielen, auch über die Saison aus, an der allein wenn ich das Tübingen-Spiel bedenke, wo wir auch wieder zurückgekommen sind, wir sind da nie am Aufgeben, kämpfen. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir jetzt dieses Momentum, klingt jetzt zu übertrieben, weil es ist ein Spiel, das wir gewonnen haben jetzt. Aber dass wir diese positive Energie, die wir haben, jetzt erstmal ins Training mitnehmen und dann ins nächste Spiel gehen, Spiel für Spiel denken und einfach weiter kämpfen und nicht aufhören.
Dafür viel Erfolg. Danke für deine Zeit.
Ich habe zwei Bonusfragen.
Jo.
Oh.
Wir haben ja hier beim Podcast auch mal eine Starting Five der Woche. Die habe ich jetzt schon mal provisorisch. Also wir haben das, heute Abend kommt unser Spiel Hamburg gegen Heidelberg. Mal schauen, was sie noch tut. Aber provisorisch habe ich sie schon mal zusammengestellt. Da habe ich jetzt momentan auf den Guard-Positionen Otis Livingston, der, glaube ich, gesetzt ist, gefühlt jede Woche. Und Sterling Brown, Maurice Stucky fehlt noch. Erste kurze Frage, bist du mir böse darüber?
Ganz ehrlich, mir ist es sowas von egal.
Okay, dann hat sich die
zweite Frage übrig. Das ist mir das Wichtigste, deswegen könnt ihr reinsetzen, wenn ihr wollt, solange wir die Punkte haben, ist mir das wurscht.
Die zweite Frage wäre nämlich jetzt gewesen, was dein Argument wäre, dass ich Sterling Brown rausschmeiße und gegen dich austausche.
Gar nichts. Die haben ja auch Season gewonnen, High. Das Spiel gut, spielt die ganze Saison gut, gönne ich ihm, alles schön.
BBL ja, Season High für dich.
Ich bin schon glücklich.
Okay. Sehr gut. Dann viel Erfolg für den Rest der Saison und hoffentlich bleibt ihr in der ersten Liga.
Alles klar, vielen Dank. Alles Gute euch.
Danke. Jo. So, das also zu Mo Stucky und den HK Merlins Crailsheim. Ruppi hat schon mal die Starting Five vorweggenommen. Ich kann es euch sagen, es wird nicht genau diese Starting Five werden. Das hört ihr dann später noch, wenn wir dann soweit sind. Ansonsten sehr interessante Einblicke, auch in seine Entwicklung, wie man sich auch als Spieler entwickelt, von einem athletischen Guard dann zu einem eher dreierlastigen. Und sein Vertrag läuft aus und wir dürfen durchaus gespannt sein, wo es dann für ihn weitergeht. Genauso natürlich, wie es auch und wo es für die HK Merlins Crailsheim am Schluss dann weitergeht. Robert, dann lass uns einsteigen in den Two-Minute-Drill. Und da würde ich sagen, wir starten direkt mal mit dem absoluten Kellerknaller am Freitagabend. Tübingen gegen Rostock. Rostock 13 Spiele in Folge ohne Sieg gewesen. Warum haben Sie das Ding gewonnen in Tübingen?
Ja, der Bann ist gebrochen. Wir haben ja oft gesprochen bei den Rostockern über dieses Bedürfnis eines Erfolgserlebnisses. Und das haben sie sich wirklich erarbeitet in Tübingen über gute Offensive, vor allem in der ersten Halbzeit schon über 50 Punkte erzielt. Und ich glaube, das war so ein Moment, den die Mannschaft einfach gebraucht hat. Dieses Bemerken, dass man feststellt, ja, wir haben ein wichtiges Spiel. Es geht eigentlich fast um alles. Und wir spielen gut. Wir spielen gut. Wir spielen eine super erste Halbzeit. Und eigentlich haben sie da schon den Grundstein zum Sieg gelegt. Fast schon mit 20 Punkten geführt. Das dann noch weiter ausgebaut. Und dann, obwohl sie das letzte Viertel abgeben, kam es diesmal am Schluss nicht mehr in Gefahr. Wir haben ja ganz oft bei den Rostockern das Phänomen gesehen, dass sie eigentlich gut spielen, teilweise auch in Führung liegen und dann in der Schlussphase das Spiel abgeben. In diese Gefahr haben sie sich gegen Tübingen gar nicht gebracht, weil sie in der ersten Halbzeit eigentlich schon alles klar gemacht haben.
Ja, und Tübingen mit erschreckend schwacher Leistung. Wir haben ja schon häufiger thematisiert, dass sie sehr viel über die Spielidee kommen, auch sehr viel über den Einsatz kommen. Und von der Spielidee war zwar zu erkennen, was Danny Jansson vorhatte, aber die Spieler haben das nicht entsprechend umgesetzt. Beim Rebound wieder große Probleme gehabt. Defensiv, Rotationen haben nicht gestimmt. Der Einsatz, weiß ich nicht. Wenn deine Fans in der Halbzeit oder was im zweiten Viertel noch einen Banner raushängen mit "Wir wollen euch endlich kämpfen sehen", dann merkst du das. Und die wissen ja, was welchen Stand sie auch in der Tabelle haben. Dann merkst du auch, dass da aktuell irgendwas ziemlich hapert bei den Tübingern. Die, ja, vielleicht ist das auch überinterpretiert, aber scheint so ein bisschen den Glauben an sich, zumindest in diesem Spiel gegen Rostock, verloren zu haben. Das ist übrigens das nächste Spiel, das die Tübinger gegen ein Team da unten drin verlieren. Und für die Tübinger wird es jetzt auf jeden Fall extrem eng. Unten raus, hinten raus in der Tabelle. Sie sind jetzt Letzte, haben die direkten Vergleiche gegen alle Konkurrenten verloren, gegen Crailsheim, gegen Heidelberg, gegen Rostock, und müssten eigentlich noch mehr Siege holen als die. Sind da jetzt also schon richtig dahinter. Mal schauen, wo das noch hingeht mit den Tigers Tübingen. Okay, nächstes Spiel, das wir für euch auf dem Zettel haben, ist Ulm gegen Bamberg. Sichere Nummer für Ratio Farm Ulm, die scheinbar jetzt so richtig ins Rollen kommen, Robert. Es war ja letztes Jahr ein ähnlicher Zeitpunkt.
Ja, die Ulmer machen wieder Spaß. Eigentlich wie die ganze Saison schon. Es geht nur so ein bisschen auf und ab. Aktuell geht es deutlich bergauf. Sehr attraktives Spiel der Ulmer gegen Bamberg. Offensivfeuerwerk in der ersten Halbzeit. Und während die Bamberger das ein bisschen vermissen haben lassen, vor allem im dritten Viertel, hat Ulm das durchgezogen. Also in jedem Viertel mindestens 23 Punkte erzielt. Am Ende sind es 106. Ja, das war wirklich eine reife Leistung der Ulmer Mannschaft. Angeführt mal wieder von Trevion Williams. An der Stelle auch Glückwunsch. Wurde ja gewählt ins All-Eurocup First Team. Also das ist ein Spieler, der sich, glaube ich, auch international noch einen größeren Markt gemacht hat, als er ihn eh schon hatte.
Ja, und die Story des Spiels war natürlich, dass Anton Gavel mit seiner aktuellen Mannschaft gegen seine zukünftige Mannschaft oder gegen seinen zukünftigen Club gespielt hat. Keine Ahnung, wer von der Mannschaft dann da noch übrig bleiben wird, wenn Tonno dort übernimmt. Aber alles in allem hat er wenig Humor gezeigt und die Bamberger weggeputzt, die damit mindestens schon mal 2 Siege hinter den Play-in-Plätzen stehen. Bamberg also mit der Niederlage gegen Ulm. Du hast es schon gesagt, Trevion Williams übrigens auch mit 26 und 9 der beste, zumindest zahlenmäßig beste Akteur dieser Partie. Karim Jalo gut, Jorginho De Paula gut. Da können wir gerade so weitermachen bei den Ulmern. Dann lass uns das nächste Spiel machen. Die EWE Baskets Oldenburg gewinnen ein wichtiges Spiel gegen den MBC und melden weiterhin Ansprüche auf die Play-ins an.
Ja, dank einer starken zweiten Halbzeit vor allem. Die erste Halbzeit war schon wieder so, wo man sich gedacht hat, Oldenburg, was macht ihr denn eigentlich so? Aber dann haben sie es doch in den Griff bekommen. Len Schormann extrem stark.
Career High,
22 Punkte, 4 von 6 von außen geworfen. Kononzuk, die Nachverpflichtung, auch extrem smart gespielt. Ein Spieler, der gefällt mir auf der 4. Gino Crandall, ganz gut Regie geführt. Weezy Russell ist so ein bisschen außer Tritt. Aber nichtsdestotrotz haben sie es geschafft, dank ihrer individuellen Qualität. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass die in der Breite vor allem größer ist, als die des MBC, das Ding zu gewinnen. Ja, und ein wichtiger Sieg für Oldenburg, denn sie kämpfen ja wirklich um diese Play-in-Plätze. Wir sprechen nicht von Play-off-Plätzen, was man die letzten Jahre in Oldenburg schon sehr häufig getan hat, mit Ausnahme von einer ganz schwachen Saison. Es geht wirklich um die Plätze 9 und 10 aktuell für die EWE Baskets. Und da war dieser Sieg extrem wichtig, denn sie sind jetzt quasi gleich auf mit Hamburg. Und da geht es natürlich auch schon ein bisschen um das Heimrecht in diesen Play-In-Spielen. Und für Oldenburg gilt das Gleiche wie für die Towers. Die letzten 7 Spiele nutzen, um sich einfach bestmöglich zu platzieren in der Tabelle, um eine gute Ausgangssituation zu haben für die Postseason.
Der MBC dagegen steht bei 8 Saisonsiegen, muss so ein bisschen nach hinten schauen. Die Abstiegsplätze sind noch 2 Siege entfernt, aber wir wissen selbst, wie schnell das gehen kann. Ähnliche Situation wie letztes Jahr, der MBC eigentlich eine recht gute Saison gespielt, eine recht stabile Saison gespielt, um dann am Schluss hinten raus so einen kleinen Knick zu bekommen, war jetzt die 3. Niederlage in Folge. Mal gucken, ob sie da wieder in die Spur kommen. Ich denke, 1 bis 2 Siege sollten dem MBC reichen, um dann endgültig den Klassenerhalt dingfest zu machen. Nächste Begegnung, die wir für euch haben im Two-Minute-Drill, ist Chemnitz gegen Bonn. Die Niners bleiben zu Hause eine Macht und halten die, ich weiß gar nicht, ob die Bonner noch die beste Offensivmannschaft, aber eine der besten Offensivmannschaften der Liga bei nur 66 Punkten.
Ja, die Niners zeigen, dass sie eine der besten Defensivmannschaften der Liga sind. Ja, beeindruckende Leistung wieder. 80-66. Ungefährdet. Ungefährdet. Jedes Viertel gewonnen. Chemnitz etabliert sich da an der Tabellenspitze und zeigt, warum sie dort stehen und vor allem, warum sie auch im Finale des FIBA Europe Cups stehen. Also das ist kein Zufall. Chemnitz extrem konstant in dieser Saison und das zeigen sie Woche für Woche wieder.
Ja, die Bonner übrigens nach diesem Spieltag zumindest mit dem drittbesten Offensivrating von 121,3 pro 100 Angriffe gerechnet. Das ist eine wahnsinnsstarke Offensive, die die Chemnitzer da mal bei 66 Punkten gehalten haben. Übrigens beide ja mit internationaler Belastung, beide aber eigentlich mit einem Aufschwung, zumindest einem mentalen Aufschwung aus dieser Geschichte rausgegangen. Die Niners Chemnitz im Halbfinale des FIBA Europe Cups gegen Bilbao zwar verloren, aber weil das Hinspiel so hoch ausgegangen ist, sind die jetzt im Finale. Da werden wir euch dann in der nächsten Woche einen kleinen Schmankerl, ein kleines Schmankerl, einen kleinen Vorschau geben auf das dann anstehende Finale gegen einen türkischen Teilnehmer des FIBA Europe Cups. Und die Telekom Baskets Bonn mit Sieg in Spiel 1 gegen Peristeri aus Griechenland in der Basketball Champions League. Wenn Bonn unter der Woche gewinnt in Peristeri, dann stehen sie zum zweiten Mal in Folge im Final Four der Basketball Champions League. Scheint ihr Wettbewerb zu sein. Das nur noch kurz zur Einordnung hierzu. Bonn aktuell auf Platz 8 in der BBL-Tabelle. Die Chemnitzer gehen sehr sicher in die Playoffs. So, nächste Partie, die wir auf dem Schirm haben für euch, ist die zwischen Göttingen und Würzburg. Auch da das Ergebnis, wie es zu vermuten war.
Auch die Würzburger gehen sehr, sehr sicher in die Playoffs. Die sind nämlich endlich konstant über die Niners Chemnitz. 20. Saisonsieg für die Würzburg Baskets in Göttingen. 75-67, vor allem in der zweiten Halbzeit, klar gemacht das Ding, die sie mit insgesamt 12 Punkten gewinnen. Angeführt mal wieder von Otis Livingston 30-4-5, was der auflegt.
Vor allem bei 65% Field Goal Quote.
Ja, das ist schon beeindruckend, der Typ. Also aktuell mausert der sich zum MVP-Kandidaten Nummer 1. Ich sehe ihn aktuell vorne, was wirklich den Wert für die Mannschaft angeht. Otis Livingston ist ganz klar der Kopf dieser Würzburger Mannschaft und aktuell wüsste ich nicht, wen man sonst zum MVP wählen sollte. Die Konkurrenten Tommy Cusy ein bisschen abgebaut, Trevion Williams, ja, spielt eine starke Saison, aber was Livingston in Würzburg abreißt, das ist schon aller Ehren wert.
Ja, bin ich bei dir. Die Würzburger übrigens mit diesem Sieg schon sicher in der Postseason, wenn auch erst sicher in den Play-Ins. Aber die Postseason ist ihnen auf jeden Fall schon mal sicher. Das haben sie ja in der vergangenen Saison knapp verpasst, weil es eben gegen Ende ein bisschen schwieriger wurde. Aber die Würzburger werden definitiv in den Play-Ins stehen, in der Postseason stehen. Das haben sich die Fans dort vor Ort auch absolut verdient. Die Göttinger haben früh genug angezogen, um nicht ganz im Abstiegsstrudel drin zu stecken. Aber die haben auch erst 8 Siege wie der MBC. Müssen auch noch so ein bisschen nach hinten gucken, dass sie da nicht komplett reingezogen werden. Gerade wenn jetzt Kreisheim und Heidelberg genauso wie Rostock anfangen, nochmal zu gewinnen. Dürfte nochmal spannend werden hinten raus.
Ja, die Göttinger sind von diesen Kellerteams die heimstärkste Mannschaft, aber dafür auswärts wirklich schwach unterwegs. Von 13 Auswärtsspielen nur 2 gewonnen. Klar, sie haben dieses kleine Polster von 2-7 auf den ersten Abstiegsplatz. Aber auch sie werden noch einen, womöglich vielleicht sogar 2 Siege brauchen, um sicher in der Liga zu sein. Das ist ihnen zuzutrauen, aber sie dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren. Denn das kann ziemlich schnell gehen, denn die Teams im Keller, wir haben es besprochen, Heidelberg, Crailsheim, Rostock, die sind eher auf dem Weg nach oben.
Nächste Partie, die sich dann eher wieder im oberen Tabellenbereich abgespielt hat. Alba Berlin gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg. Alba gewinnt das Ding mit 100-91 und bei Ludwigsburg fehlen typische Ludwigsburger Eigenschaften, nämlich gutes Rebound-Verhalten. Zum einen ist natürlich auch schwer. Berlin ist einer der besten Rebound-Teams, die diese Liga zu bieten hat. Andererseits... Ja,
aber Stucky, ja? 45-20.
Genau.
Minus 25 bei den Rebounds. Hui, ja. Also auch wenn Alba ein Rebound-starkes Team ist, das darf Ludwigsburg nicht passieren.
Ja. Und Rebound, wie heißt es so schön, ist häufig keine Talentsache, sondern Einstellungssache. Und das war der Fall in diesem Spiel, das muss man so deutlich sagen. Berlin extrem ersatzgeschwächt und trotzdem Ludwigsburg eigentlich ohne Chance, auch wenn das Ergebnis etwas anderes sagt, dass es etwas knapper noch war. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann hat man schon ein deutliches Gefühl gekriegt, dass das an Alba Berlin gehen muss.
Ja, absolut. Leicht skurriler Fact noch, wenn man in die Zahlen blickt. Obwohl Alba das Rebound-Duell mit 25 plus gewinnt, haben sie zwei Würfe weniger aus dem Feld als Ludwigsburg. Also man sieht's, trotz dieses Defizits schaffen es die Riesen wieder, dieses Possession-Game, das Spiel der Würfe zu gewinnen. Das war auch, glaube ich, ein Grund, warum das Spiel verhältnismäßig eng war. Aber Berlin unterm Strich die bessere Mannschaft und aktuell auch die heißeste Mannschaft der BBL, 9 Siege in Serie. Alba scheint auch ein bisschen in Schwung zu kommen, jetzt wenn die Belastung in der Euroleague wegfällt, die Playoffs sich nähern. Also ich glaube, Berlin darf man auch in Richtung Postseason nicht unterschätzen. Die sind auf einem deutlich aufsteigenden Ast.
Da werden wir auch weiterhin natürlich für euch beobachten, wie das da beim Thema Euroleague und Eurocup aussieht für die kommende Saison von Alba Berlin. Stand jetzt, Montagabend, gibt es dazu allerdings keine News. Internationaler Basketball bei den MHP-Riesen, eine Thematik. Die haben in der Basketball Champions League Spiel 1 in Murcia verloren, haben jetzt Spiel 2 zu Hause. Wenn sie gewinnen, geht's in Spiel 3 nach Murcia. Da ist dann das Entscheidungsspiel. Wenn sie verlieren, sind sie aus der Basketball Champions League ausgeschieden, was aktuell relativ wahrscheinlich wirkt, weil eben die letzten drei Spiele, ja, gerade seit der Verkündung, dass Josh King nächstes Jahr nicht mehr Coach sein wird bei den MHP-Riesen, ich weiß nicht, wie groß da der Einfluss tatsächlich auf die Mannschaft dabei ist. Es sind drei Top-Teams, gegen die sie gespielt haben, mit Ulm, Murcia und jetzt Berlin, aber dreimal quasi chancenlos gewesen. Da muss man dann natürlich schon überlegen, wo kommt das her? In der Saisonphase mal gucken, wie das da bei den MHP-Riesen weitergeht. Nächste Begegnung, die wir noch behandeln müssen, ist die zwischen dem FC Bayern Basketball und den Basketball-Löwen Braunschweig. Das ist eine sehr sichere Sache gewesen.
Ja, standesgemäß. Der Tabellenführer aus München gewinnt deutlich mit 30 Punkten, 91-61 gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ja, eigentlich ist zu dem Spiel mit dem Ergebnis schon alles gesagt. Die Bayern haben durchrotiert, haben ohne Serge Barker gespielt, ohne Devin Booker gespielt, ohne Andy Obst gespielt. Die letzten beiden sind immer noch verletzt. Dennoch die Minuten breit verteilt. Kein Spieler mehr als 24 Minuten, alle Spieler eingesetzt. Bis auf Nick Weiler-Bepp, der angeschlagen raus musste, haben alle Spieler gescored. Ja, das kommt jetzt, glaube ich, den Bayern ganz gelegen, dass die Euroleague-Saison in der kommenden Woche dann endet. Da geht die Belastung ein bisschen runter und da gilt es sich einfach jetzt dann zu finden in diesen Wochen, in denen nur BBL ansteht, bis dann die Playoffs starten.
Dürfen wir sehr gespannt sein, was wir dann für einen FC Bayern Basketball erleben werden. Wir können dann nächste Woche auch für euch nochmal ein bisschen auf die Euroleague eingehen, wie es dann da weitergeht, wie es für die deutschen Teams weitergeht und so weiter und so fort. Können wir ein kurzes Resümee dann in der kommenden Woche ziehen, wenn es dann da tatsächlich vorbei ist.
Die Big Starting Five.
Okay, das war dann unser BBL-Spieltag bis hierhin mal. Wir haben aber jetzt die Starting Five. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Ruppi hat die am Mittag schon mal vorweggenommen. Aber Robert, der alte Coach, ist nochmal hingegangen und hat die Spieler nochmal verschoben, ein paar auf die Bank gesetzt, nochmal die Rotation etwas verändert, gerade auf den Guard-Positionen. Robert, erkläre uns, wen wir verschoben haben, beziehungsweise hau einfach die Starting Five raus und dann können wir gleich nochmal drüber sprechen, warum es da Anpassungen gegeben hat.
Ja, ich glaube, bei Otis Livingston sind wir uns einig. Wieder 30 Punkte aufgelegt. Er muss auf die Eins. Und der Spieler, der diese Verschiebungen verursacht hat, den haben wir vorher ausgiebig thematisiert. Das ist nämlich Justin Jaworski aus Heidelberg, der sich auf die 2 schiebt, obwohl er eigentlich ja Point Guard ist, aber er teilt sich den Spielaufbau in unserer Starting 5 quasi mit Otis Livingston. Dafür weichen musste Karim Jallo, weil wir Sterling Brown von Alba Berlin hier den Vorzug gegeben haben auf der Position 3 mit 21, 5 und 5 wirklich wieder eine starke Allround-Performance abgeliefert. Auch er zeigt eine extrem gute Entwicklung, zuletzt auch in der Euroleague überzeugende Leistungen geboten. Daher verdient er sich den Spot hier auf der 3. Und auf den großen Positionen bleiben wir unverändert. Ke'Andre Cook auf der 4 aus Crailsheim und Trevion Williams, der Center des All-Euro-Cup-First-Teams, darf auch bei uns in die Starting 5. Er macht die Sache rund, neben Livingston, Jaworski, Brown und eben Cook aus Crailsheim.
Cook, also wir spielen dann quasi mit 4-Out und dann gibt es noch einen Big Man mit dazu. Auch das muss es mal geben. Bei uns hier, ich glaube, Ke'Andre Cook ist froh, dass er kein Point Guard mehr spielen muss. Jetzt muss er bei uns Power Forward spielen. Alles egal, er spielt 4-Out und damit hat er dann weiterhin seine Schüsse. Okay, das war für euch die Big Starting 5. Für uns haben wir das dann auch intern geklärt, dass das in Ordnung geht, dass es keinen Streit gibt zwischen Robert und Rupert über die Starting 5, dass wir da weiterhin alles in den geordneten Bahnen halten. Robert überstimmt Rupert. Mal gucken, was er dazu dann sagt, wenn er die...
Ich glaube, Rupi hat das eben in unserer WhatsApp-Gruppe legitimiert.
Ja?
Er hat sogar selbst angeregt, dass Jaworski unbedingt in die Starting 5 muss. Damit haben wir nur das getan, was unser werter Kollege aus Hamburg gewünscht hat.
Na also... Kein Streit bei Big Post Game. Braucht keine Zeitung zu schreiben. Alles gut bei uns. Okay, damit sind wir dann angekommen bei unserer nächsten Kategorie und das ist
der Tipico-Tipp der Woche.
Unser kleiner Werbeblock. Also Tipico-Tipp der Woche. Robert, letzte Woche hatten wir Rostock nicht als Sieger gegen Tübingen getippt. Ich denke mal, diese Woche wird's besser. Wen hast du ausgesucht und was haben wir dieses Mal für eine Wette am Start?
Ja, dieses Mal gehen wir mal wieder an die Tabellenspitze. Jetzt haben wir uns ja relativ viele Wochen mit Kellerduellen beschäftigt. Jetzt wählen wir ein Spitzenspiel aus, nämlich der Tabellenführer der FC Bayern Basketball gastiert beim Tabellenvierten in Würzburg. Und wir tippen darauf, dass die Bayern dieses Spiel mit mindestens 5 Punkten Differenz gewinnen werden und somit die Position an der Sonne verteidigen werden gegen die zugegeben starken Würzburger. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Qualität, die die Bayern in ihren Reihen haben, auch in der Breite deutlich höher ist als die der Würzburger. Und daher trauen wir ihnen diesen Sieg mit mindestens 5 Punkten Differenz zu.
Dann schauen wir mal, ob das dann auch zum Tragen kommt. Wie viel setzen wir?
Wir setzen 10 Euro unseres Budgets auf die Bayern.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Das ist es dann auch gewesen mit unserem kleinen Werbeeinspieler. Das also der Tipico-Tipp der Woche. Robert, und dann wird es natürlich jetzt auch nochmal richtig spannend, denn wir steigen ein in die nächste Kategorie. Der Einspieler kommt erst gleich. Wir müssen erstmal ganz kurz schnacken. Dave Hein ist ja einer der absoluten Experten für Jugendbasketball und ich glaube gar nicht so vielen Leuten geläufig. Das wird hoffentlich durch diesen Podcast hier besser. Und ich dachte immer schon, ach, der Häusel oder der Fabik und auch von mir selber zugegebenermaßen, das sind schon Nerds, das sind schon Freaks. Aber es gibt noch verrücktere Menschen im Thema Basketball.
Ja, deutlich, deutlich verrückter als wir. Im positiven Sinne. Also ich kenne Dave mittlerweile auch schon viele, viele Jahre. Und ich glaube, es gibt keinen Spieler im europäischen Basketball aktuell, der von David Hein im Alter von 15 bis 18 Jahren nicht explizit beobachtet, gescoutet, irgendwo gesehen wurde. Also Dave kennt sie alle, die jetzt schon die großen Namen sind, aber er kennt eben auch diejenigen Jungs, die in 3, 5, 7 Jahren vielleicht die großen Namen im europäischen oder auch im Weltbasketball sein werden. Und er ist der absolute Guru, er ist der Fachmann auf diesem Gebiet. Also ich kenne niemanden, der nur annähernd diese Expertise im europäischen Basketball mitbringt.
Ja, ich auch nicht. Der hat wie so ein Telefonbuch an Informationen in seinem Kopf und die holt er dir raus. Zu jedem hat er irgendwas zu sagen. Werdet ihr gleich hören im Interview, haben wir auch heute Nachmittag geführt. Und wir sprechen natürlich über die großen Themen des Jugendbasketballs, die in den letzten paar Tagen, muss man schon fast sagen, angestanden haben. Nämlich natürlich das Albert-Schweitzer-Turnier, allen voran mit der deutschen Nationalmannschaft, der U18 und der U17-Nationalmannschaft, die sich dort gut geschlagen haben, gut verkauft haben. Die U18 ist Tabellenplatz 3 geworden. Am Schluss hinter Australien und Serbien. Da haben sie im Halbfinale gegen die Serben verloren, gegen die Australier schon während der Gruppenphase. Dann gab es natürlich das Adidas Next Generation Tournament in Paris dieses Mal. Das vierte von vieren. Deshalb haben wir da jetzt das Teilnehmerfeld auch komplett für dann das große Finale in Richtung Berlin, das ja da im Rahmen der Euroleague stattfinden wird. Also alle, die irgendwie beim Euroleague Final Four in Berlin sein werden oder auch sonst Basketballinteressierte um Berlin oder in Berlin sind, das ist auf jeden Fall ein absoluter Pflichttermin für euch. Da werden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Die Youth Basketball Champions League hat dieses Wochenende stattgefunden mit Ludwigsburg und Oldenburg als Teilnehmer. Ludwigsburg ist, glaube ich, 10. geworden. Oldenburg, glaube ich, 6., wenn ich es richtig weiß. Werdet ihr später aber, glaube ich, während des Interviews auch nochmal hören. Dann war natürlich das NCAA Tournament und der Nike Hoop Summit. Dass das nicht alles immer optimal ist, wenn alles gleichzeitig stattfindet, auch dann für die Besetzung der einzelnen Turniere, ist auch klar. Dazu wird Dave euch auch gleich noch was erzählen. Ich gebe euch jetzt den Tipp, schnappt euch einen Stift und einen Zettel und dann habt ihr die Talente aus Europa für die nächsten Jahre hier einmal aufbereitet. Viel Spaß mit Dave Heim.
Das Big Spotlight.
Der Mann, der sich im Nachwuchs so gut auskennt wie, ich würde sagen, kein anderer in Europa, ist bei uns. Dave Hein, ich grüße dich.
Grüß dich, schön hier zu sein.
Hey Dave.
Dave, was für ein unfassbares Wochenende im Nachwuchsbereich, was für unfassbare Wochen, oder? Albert-Schweitzer-Turnier, ANGT in Paris, dazu dass die Youth BCL, NCAA Top 4, Nike Hoop Summit. Wie viele Augen hast du gehabt? Wie viele 24 Stunden hast du durchgehalten vor Fernseher und
Live? Ja, leider, wenn man da vor Ort ist, bei Next Generation Tournament, das sind, für die, die nicht wissen, das sind 6 Spiele hintereinander. Los geht's um 9 Uhr, letztes Spiel geht's um 20.15 Uhr los. Und wenn man abends zurück zum Hotel kommt, dann hat man eigentlich nur eins im Sinn. Und zwar flüssiges Brot. Also weiter Basketball irgendwie mitnehmen zu können, mitnehmen zu können. Also diese Aufnahme in dem ganzen anderen Turnier, was alles dazugehört, ist sau schwierig, wenn du dann den ganzen Tag so konzentriert mit dem beschäftigt bist und so. Und also insofern habe ich viel zu wenig mitbekommen. Also der Youth Basketball Champions League werde ich mich schon also im Laufe der Wochen oder so irgendwie schon wieder so ein bisschen Review passieren lassen. So, weil also mit den 2 Mannschaften, das sind auch schon interessante Spieler, Mannschaften dabei mit den Deutschen, aber auch dann also die anderen Mannschaften, die dabei sind. Also und da gab es auch die Damen, Caitlin Clark, also was irgendwie totale Rage ist, ist unglaublich. Auch ein super spannendes Spiel, habe ich nur die Highlights dann an dem, was war das? Das war das Samstag. In der Früh war es noch ruhig und habe ich das mitgenommen und ey, das ist unglaublich, was mit sie abgeht. Und wir kriegen das gar nicht mit, weil wir sind nicht in den USA, wir sind nicht, also ein Teil von der Kultur und so. Also unglaublich viel Basketball und Hoop Summit, Gott sei Dank, also muss man sagen, Gott sei Dank war Hoop Summit nicht da. Ja? Also ich finde es schade für die Youth Basketball Champions League, muss ich auch sagen, auch für die AST, aber Schweizer, dass sie nicht die eigene Viewerschaft hatte und so. Das ist schon schade. Also das sind aber ganz viel ganz anderen Organisatoren, die nicht so richtig aufeinander aufpassen müssen, wollen, keine Ahnung. Aber es ist eigentlich schon schade für gerade die Jugendbasketballwelt, dass sie nicht ihre eigene Plattform richtig dann scheinen können.
Ja, aber die große Bandbreite abgedeckt, was alles so anlag in den letzten Tagen und Wochen und wir haben dich ja hier im Video sehen, aber man merkt, wie viel Spaß dir das macht und dass du richtig Augenglänzen hast. Vielleicht, um auf das ein oder andere mal konkreter zu sprechen zu kommen, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, das Albert-Schweitzer-Turnier war dein Baby. Das sind jetzt die ganz frischen Eindrücke. Die deutsche U18 hat da sehr erfolgreich abgeschnitten, ist Dritter geworden, die U17 eher weniger, ist Zwölfter geworden. Vielleicht einmal kurzes Resümee vom AST und von den Leistungen unserer Nationalmannschaften.
Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nur die ersten drei Tage mitgenommen. Da war zwei Tage die U18-Mannschaft dabei, die andere war die U17-Mannschaft dabei. Und so ein bisschen hier und da mit weiterverfolgt, doch tatsächlich weiterverfolgt, trotz die sechs Spiele am Tag in Paris. Aber die U18, also man muss dann schon sagen, dass, also jetzt noch einen Schritt rauszukommen, also dieses Albert-Schweitzer-Turnier findet immer in dem gerade Zahn, ja? 8, 2, ja, also gerade genau. Zahn, und die sind immer die Jahre, in denen die U18-Meisterschaften, Kontinentalmeisterschaften, die Qualifikation für die U19-WM sind. Also das heißt, dass die U18 deutsche Mannschaft im Sommer die U18-Europameisterschaft in Finnland spielen wird und muss unter die erste 5 kommen, sodass sie nächstes Sommer, also 2025, bei der U19 WM ist in der Schweiz. Da mussten sie sich qualifizieren. Insofern war das auch wichtig, dass man die Amerikaner, sagen wir mal so, für die U18-Mannschaft mitgebracht haben. Also Christian Anderson, muss man selber schauen, Nico Kojay und dann also der Deutsche, der in Amiland ist, Erik Reibe. Man, Erik Reibe hat sich richtig gut entwickelt. Ja, man hat gesehen, dass die Deutsche schon eine starke Truppe sind. Das ist auch ein großer Kern. Also wir sind jetzt richtig bei Basketball, Jugendbasketball-Geekdom jetzt gelandet wieder. Also diese Generation hat die deutsche U16-Nationalmannschaft zum Division A gebracht. Also die haben die Division B 2022 gewonnen, sodass die folgende Generation immer dann jetzt Division A spielen können. Super wichtig für die Entwicklung von deutschem Basketball.
Man muss das ganz kurz erklären, die Division A heißt die 16 besten Mannschaften in Europa, genau. Division B sind die quasi 17 bis 32. Genau. Die spielen zwei getrennte Europameisterschaften. Genau. Deutschland war bisher immer bei der B und die sind jetzt bei der A dabei. Nur das ganz kurz als Einschub.
Der John Pat, der Jakob Patrick, Schröder Generation 2003 sind 2019 abgestiegen und hatten nicht die Chance, dann wieder aufzusteigen. Das hat jetzt diese Generation 2006 geboren, also das sind die Spieler, die wir ja gerade genannt haben, die haben aufgestiegen und dann, ich glaube, fünf oder sechs Spieler von der jetzigen U18-Mannschaft waren dabei letzten Sommer, wo die Deutschen zum ersten Mal in der Geschichte bei der U18-Europameisterschaft auf die Treppe gekommen sind, also Bronze geholt haben und so. Also super wichtig für die Entwicklung auch. Also ich sag immer, eine Nation muss dann erstmal wichtige Spiele verlieren und dann gewinnen und dann wird man zu einer Macht sozusagen. Und Deutschland wird langsam zu einer Macht im Jugendbereich und so. Und das hat man gesehen auch hier bei Albert Schweitzer. Und jetzt können wir auch sagen, also dass sie dann gegen Serbien verloren haben, ist überhaupt nicht schade, weil das ist auch ein Hammer-Truppe. Also die Spieler, die auch dabei sind, das sind die Spitze des Talents auch in dem Land. Und wir wissen alle, was Serbien schon für Talente produziert haben. Also die haben das gezeigt und ich glaube, das war auch wichtig, dass sie dann ich habe nur so die letzten 5 Minuten oder so geschaut und aber das ist schon ziemlich gutes Spiel gewesen sein. Schaue ich mir auch auf jeden Fall nochmal nach und so.
Ja.
Aber also das ist super wichtig, und die haben das sehr gut abgeschnitten und also haben dann auch dann, die haben auch nicht dann, sagen wir, die Spiele dann, also die haben die Spiele deutlich gewonnen, die sie hätten gewinnen. Also wissen sollen. Ja, also auch, also okay, gegen Australien, ey, Rocco Sikorski ist ein super cooles Spieler.
Werden wir gleich noch drüber sprechen, auf jeden Fall.
Ja, also
das lass uns noch ganz kurz mal zur Einordnung kommen, denn du bist schon seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten, beim Albert-Schweitzer Turnier mit dabei. Wie hat sich der Jugendbereich insgesamt entwickelt, das Niveau und vielleicht auch im Speziellen die deutsche Mannschaft jetzt zu dieser Saison hin oder zu diesem Albert-Schweitzer Turnier hin? Was hat sich vor allem entwickelt? Ich, bei meinen Beobachtungen, bin davon ausgegangen, dass sich die Athletik extrem verbessert hat bei den Spielen.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ain't your grandpa's youth leagues jetzt. Also das sind schon Hammer Athleten und so weiter und ich würde sagen wahrscheinlich der Turniersweise, wie man dran trainiert und also das ist also und die Moves, die Jungs jeden Tag schauen, ja, also die schauen ja in Instagram, TikTok, was auch immer oder YouTube oder so und machen es nach und so und das sind Moves, die auch dann eine gewisse Athletik brauchen und so. Und dann trainieren sie und arbeiten dran. Und also jetzt besonders auf Deutschland, ich glaube, dass diese Entscheidung, die Arbeit in der Jugendbereich, also sprich U16, U19 Mannschaften, also da hat damals dann, ich glaube, das war 2011 mit dieser Vision 2020. Die haben gesagt, also jede Mannschaft muss ein U16, U19 Team haben. Man muss ein Vollzeit Jugendtrainer und so und also unglaublich viel Intensität an Zeit und dann auch man muss auch überlegen. Das war auch damals, wo sie gesagt haben, bei der Pro B 3 Deutschen auf dem Spielfeld. Pro B, Pro A, ein Deutscher auf dem Spielfeld, immer. Da war die Überlegung damals noch, ein Deutscher auf dem Spielfeld in Division, in der BBL. Und das auch dann bei der ersten Liga, dass sie dann, also bei der BBL auch mit dem 6-6 Regelung dann eingeführt haben. Ja. Also das ist diese ganze Entwicklung jetzt, besonders jetzt auf Deutschland gezogen, also dass die Entwicklung da geholfen hat und so. Die Athletik und das sind auch denn, man muss auch sagen, das sind Teams, die auch teilweise, man hat vorher gesehen, also die Deutschen, ein großer Kern von der deutschen Mannschaft spielt schon 2 Jahre zusammen. Also ja. Und das hat man auch. Also die Australier, da waren viele zusammen, die bei der Center of Excellence, das ist die Australian Institute of Sport, das ist die australische INSEP, aber also das sind alle, die, also fast alle, die da zusammenspielen und so. Und diese Kontinuität, das merkt man schon auch.
Ja, auf jeden Fall. Ruppi, lass uns über ein paar Spieler sprechen, die man sich unbedingt auf den Zettel schreiben sollte.
Ja, du hast ja schon einige angesprochen davon, unter anderem Rocco Sikorski von den Australiern. Lass uns aber mal kurz bei 2 deutschen Spielern bleiben, die auch ins All-First-Team gewählt worden sind beim AST, um das einmal kurz auszuführen. Auf Guard war das Sabo Drezgic aus Serbien, Jack Cahill, bekannt aus Fechter, dann Roman Siulepa aus Australien, Hannes Steinbach, der Würzburger, und dann eben Rocco Sikorski, der MVP. Wie haben sich Jack Cahill und Hannes Steinbach geschlagen, beziehungsweise wie sie sich geschlagen haben, ist bekannt, nämlich ziemlich gut. Was traust du den beiden zu in den nächsten Schritten?
Jack viel. Also, was Jack war auch bei der Adidas Next Generation Tournament Select Team in
Podgorica.
Podgorica? Thank you.
Ja, weißt du eigentlich, ob du aufwachst, wenn du morgens wach
bist? Ab heute Abend wieder zu Hause, ja.
Sehr gut.
Podgorica.
Podgorica war er, genau. Im Next Generation Team.
Ja, im Next Generation Team. Und ja, also ja, Jack, gut, also good size aus Guard, der kann den Ball handeln, der kann Spiel machen, also auch groß, der kann werfen. Also dem traue ich echt viel zu. Und ich glaube vielen anderen auch. Also also was er jetzt bewiesen hat diesen Sommer, also man hat schon vor dieses Jahr gesehen. Und aber ich glaube schon, dass es einen großen Schritt gemacht hat in viele Scouts Augen und so. Und mit Steinbach, also meiner Meinung nach muss Steinbach dann, ich mag nie sagen, dass er jemand Verein wechseln muss, aber er muss so irgendwo finden, wo er Pro A spielen kann oder so. Dass er irgendwo, weil Würzburg hat nichts. Also er kann nicht den nächsten Schritt in der Regionalliga machen.
Ja, ich glaube, nächste Saison Pro B sind aufgestiegen mit der zweiten Mannschaft. Okay. Aber ja, die sind aufgestiegen.
Also genau. dann dürfte er da bleiben. Aber er braucht mindestens Pro B, wo er dann der nächste Schritt, wo er gegen mehr Athletik, mehr Stärke, also weil der Schritt von Jugendspieler zur Profi ist ganz schwer und er muss ziemlich schnell richtig sehen, was er braucht, um dann zu zeigen, okay, und dann richtig selber überlegen, was muss ich dann dafür investieren, um den nächsten Schritt zu machen. Also ich meine, der hat eine Verbindung zum Holger Geschwindner. Sein Vater hat mit ihm gespielt. Also das wäre ohne Problem, dass er war auch schon bei Geschwindner Summer Camp und so. Und also das wäre kein Problem, dass sagen wir mal, Dirk-artige Unterstützung und so weiter. Das wäre auf jeden Fall drin. Aber er muss auf jeden Fall einiges machen. Also Athletik und Footwork und so weiter. Weil er muss unbedingt 4 spielen und irgendwann vielleicht mal auf ein 3 oder so, das auf jeden Fall ein 4. Und ich weiß nicht, ob er das jetzt machen kann. Aber der war super bei der AST, der war auch bei einem Select-Team mit Jack in Podgorica.
Ja.
Und jetzt hier auch. Also ich mag den Typ sehr gern. Der Vater ist auch ganz lieber. Und aber arbeiten muss er. Und ich gehe davon aus, dass er das machen möchte und so. Und also ich denke schon, dass das.
Wo wir schon bei bekannten Vätern sind, auch Chris Anderson hat ja ein gutes AST gespielt. War da auch einer der Top-Spieler, vor allem einer der Top-Scorer bei den Deutschen. Hast du vielleicht zu dem noch ein, zwei Takes?
Ich habe ihn bisher nie gesehen. Also live, okay. Live nie. Auch nicht viel voneinander. Super, also super schnell. Er kann auch Spiel machen. Er sieht das Spiel auch ziemlich gut. Er kann auch werfen, was hat denn also für den Dreier? Mhm. 33%. Er kann auch werfen, er hat auch so dieses, so ein bisschen diese American Mentality, wo man, er weiß genau, wann ein Big Play beide Seiten, Offense, Defense, denn zu brauchen ist und so. Und groß ist der Junge nicht. Kräftig ist der Junge nicht, aber jung ist er noch. Also insofern muss man ein bisschen noch schauen, wie der körperliche Entwicklung ist und so. Aber auf jeden Fall ist da eine gute Basis da. Man musste wahrscheinlich bei ihm schauen, wie er irgendwann wird die Schnelligkeit nicht ausreichen und wie er dann sein Drive noch behält und so. Und also Dreier wird wahrscheinlich 33%, okay und so, aber nicht super, ja. Aber der muss wahrscheinlich so ein bisschen besser da treffen und so.
Okay, dann lass uns noch ganz kurz ein bisschen internationaler werden, bevor wir dann ganz international werden wieder. Es geht um die Australier auch und da natürlich die Frage, wer da NBA-Potenzial hat. Ein paar haben ja außerordentlich gut performt bei diesem ASC, unter anderem natürlich MVP Rocco Sikarski. Ich war erstaunt, muss ich sagen, als ich ihn spielen habe sehen, genauso wie bei Roman Siulepa. Die beiden ein krasses Tag-Team. Siulepa eigentlich kaum zu stoppen, mal beim Drive zum Korb, und Rocco Sikarski mit irgendwie allen Fähigkeiten, trotz immenser Größe.
Ja, Siulepa ist einfach ein Truck. Also der einfach so, wenn er den Rebound holt oder so, Coast to Coast. Also da mussten wir erstmal stoppen. Das ist, also bei dem Junior-Level auf jeden Fall super stark. Man muss bei ihm schauen, also wie sein Spiel denn weiterentwickelt. Also der muss ja auf jeden Fall gut, also besser werfen. Wahrscheinlich ein bisschen Ball kreieren, ein bisschen Spiel machen für anderen, wenn er den Ball tatsächlich dann so Coast to Coast so ein bisschen macht und so. Also den traue ich weniger zu, sagen wir long term. Also Rocco, Vater, ich habe vergessen zu schauen, wie heißt der Vater nochmal? Vater ist ein ehemaliger olympische Bronzemedaillen in Rudern, genau. Und der war da mit seiner Frau aus Australien und so. Die Frau ist, ja, glaube ich, wenn ich mich täusche, ist Australien. Und die waren da und ich fand's schon bemerkenswert, dass er wahrscheinlich in Deutschland mehr Aufmerksamkeit, ähnlich wie viel Aufmerksamkeit, aus in Australien, also wegen der deutschen Vater und so. Also, ich habe dann also angefragt bei der Australier, das war schon am ersten Tag sogar. Ich würde gerne ein Interview mit ihm machen und so. Und der Team Delegate hat gesagt, ja, der hat schon mit einigen deutschen Kollegen gesprochen. also der war schon, sagen wir, auch der deutsche Rockstar, also mit seinem Vater und so. Und ja, also du hast gesehen, also das ist eine...
Und wäre theoretisch möglich, dass er auch für Deutschland spielt, dann A-Nationalmannschaft, oder?
Also jetzt nicht mehr. Er hat schon...
Jetzt nee, nicht mehr? Nee,
also dann, weil er schon für Australien gespielt hat. Und okay. Also wenn das denn tatsächlich so käme, oder also würde kommen... Also wäre die Idee, dann musste die Australier dann sagen, okay, er kann für Deutschland spielen. Wenn die Nein sagen und die Deutschen nach wie vor sagen, wir wollen ihn, dann würde die FIBA Secretary General entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass das dann so kommt. Also wenn er noch nicht gespielt hat, aber er hat schon gespielt,
Okay, verstehe. Okay, ja, dann erstmal dazu. AST auf jeden Fall sehr interessant. Auch die Zuschauerzahl ist nochmal deutlich gestiegen im Gegensatz zum letzten Mal 2018, war ja dann diese Corona-Pause, da waren etwas über 20.000 Zuschauer. Jetzt waren es über 24, fast 25.000 Zuschauer, die über diese Woche in den Hallen waren. Also es scheint auch da eine Begeisterung dafür zu geben, ne?
Ja, also die Türken ist immer toll. Also die Türken, es gibt auch dieser alte Typ, der ist immer dabei, seit ich auch dabei war. Und der ist so, der Anführer. Gibt dann also einen Ton und dann trommeln sie dann weiter. Und so, das ist ein alter, richtig alter, der sitzt in der Media Scouts da und dann dreht er einmal rum und so. Und dann. Also, man fühlt sich so ein bisschen, ja. Ja, bisschen Circus, also, aber das ist richtig tolle Stimmung. Also die Türken sind immer so. Das wisst ihr schon selber.
Ja, ja, ja.
Manchmal extremer, aber so. Ja. Kann man Born ein Lied davon singen, gell?
Stimmt.
Dann lass uns doch mal richtig international werden. Und ich frage dich mal, wie die Stimmung beim Adidas Next Generation Tournament so war.
Das erste Mal in Paris, das erste Mal in Frankreich. Paris Basketball war Gastgeber. Das war in der Halle. Frag mich bitte nicht, welche Halle es war, wo sie tatsächlich gespielt haben und so, bis sie dann in die Adidas Arena gespielt haben, bis sie jetzt umgezogen sind. Und ja, war eine nette Halle, also sehr, sehr räumig und also ich habe es nicht richtig gesehen, aber es war schwarz und so und ich glaube, dass es schon wahrscheinlich ziemlich toll ausgesehen hat und so. Aber Paris ist sowieso schon extrem auf Style und so. Und wenn, die haben Roland Garros auch ein Spiel gespielt und so. Und ja, also wenn man auf die Seite auf die Webseite von der Teams schaut, dann ist unglaublich viel Style, Mode, Marketing und so dabei und so. Und
da macht Paris wirklich sehr, sehr viel. Ähnlich wie London und das nimmt ganz schön Tempo auf jeden Fall.
Genau.
Vielleicht auch so ein Lichtblick für den Rest der Basketballkultur in Europa, dass man damit vielleicht auch nochmal mehr Fans kriegen kann, obwohl Fans ja nicht das Riesenthema sind in Paris, glaube ich, in London auch nicht, aber mit der Jugend und mit Style und Mode und sowas kriegt man da natürlich schon ein paar mehr zusammen.
Ja, ich meine, du hast aber auch Squeak, was praktisch der das ist, keine Ahnung, würdet ihr denn sagen, Vergleich mit DAZN schon? Also die haben ziemlich viel, obwohl sie eigentlich nicht so lang dabei sind. Also das ist der Broadcaster und so. Und das ist auch Französisch, beziehungsweise Französisch und aus Monaco und so. Und also die wollen auch dann, dass es auch pushen und so. Aber also toller Event. Natürlich hast du die Franzosen dabei, also du hast Paris da gehabt, du hast INSEP gehabt, also war spannend auch in Paris zu sein, leider nicht viel von Paris natürlich gesehen und so, und die haben dann auch, die haben den Training gehabt und den, ich glaube, ja, es heißt, diese Facility heißt so Bar One und das war ein Training Facility, was sie schon bei 2018 aufgebaut haben. Das war der Anfang von Paris Basketball. Auch ein toller, und da trainieren die ganze Jugendbereich von Paris und aber auch die Senioren. Also die trainieren sie auch da. Die haben dann also zwei Courts plus zwei Full Courts plus, keine Ahnung, ich glaube fünf oder sechs Half Courts plus ein Workout-Bereich, und die Half-Courts und so sind auch für die General Public offen, und als ich da am Donnerstag da war, war richtig Hochbetrieb, also kamen ständig Leute rein und raus, haben dann ein bisschen gezockt und so, also man hat schon echt das Gefühl, und also mein letztes ist dann, also man hat gesehen, also die AGT Paris war das Epicenter von französische Basketball. Also die ganzen Leute waren da. Ich fand es schon ein bisschen schade, dass Paris Basketball, das Profi-Team nicht gekommen sind, aber die haben auch ein wichtiges Spiel am Dienstag.
Genau. Dann hol uns doch nochmal ganz kurz ab. ANGT, wissen wir natürlich alle, das gibt insgesamt vier Stück, bevor es dann zum großen Finale geht. Die besten europäischen Teams, meistens von Euroleague-Teams, die Jugenden sind da dabei, plus eben diese Auswahlteams. Und eines dieser Auswahlteams, du hast gesagt, von Paris hast du nicht viel gesehen, aber von vielen Pariser beziehungsweise französischen absoluten Supertalenten. Gib uns doch mal noch drei Namen mit, die wir uns dringend auf den Notizzettel der französischen Großtalente oder überhaupt der Talente in Europa notieren sollten.
Franzosen?
Egal was. Also egal, wen du gesehen hast, wo du sagst, die drei, die muss man sich auf den Zettel schreiben.
Also das ist einer, wo du dann erstmal aufschreibst und dann erst in zwei Jahren dann richtig dann sagst, holy shit. Also 2009 geboren, 2009 geboren, im Mai wird er 15, was das, also zu sagen, okay, 2009, das, also der wird 15, Nathan Soliman, Vater war lang, hat lang gespielt, der spielt das sogar noch, diese Saison spielt noch in der französischen, ich glaube, fünfte Liga, NM3, Williams Soliman, kurz Nationalspieler, einmal Titel gewonnen, super netter Typ, ein richtig versatiles Game, wo er dann richtig viel machen kann. 2,3 Meter groß, eine große athletische Körper mit dem, also aber auch viel Raum zur Entwicklung mit seinen Physicality. Also er hat also relativ dünne Arme und Beine noch. Also es sah überhaupt nicht aus, als ob er nicht da zugehört auf die Tanzfläche. es ist super leicht, dann ihm zuzusehen und dann irgendwann sagen, was? 15? Also 14? No way. Der Typ ist 14?
Und er war auch im All-Tournament First Team.
Da musst du auch werden, also.
Mit 14 Jahren.
Und zwar bei einem U18-Mannschaft-Wettbewerb. Also, wenn du bei U16, wir haben ja vorher gemeint mit den Deutschen dieser Generation, wenn du bei U16 irgendwas groß machst, heißt das überhaupt nicht, dass du irgendein großes Star wirst jetzt. Also, einfach allgemein. Also, du bist einfach körperlich stärker vielleicht. Oder weißt du, da hast du einen Growth Spurt schon hinter dir und so. Aber wenn du zum Beispiel 16 Jahre alt bist und du machst irgendwas bei einem U18, das ist ein riesiger Schritt körperlich und alles dann von 16 bis 18, was dir bei, wenn du 16 bei U18, das schaffst, was noch vor dir ist und so. Und dann noch ein Jahr jünger. Also Nathan Soliman auf jeden Fall. Franzosen einfach immer weiter. Hugo Fokkerat ist ein bisschen, wenn er im Kopf irgendwann ankommt, hat er richtig crazy Tools. Ist ein großer, der ganz viel verschiedene Sachen machen kann. Also man bitte nicht schaut auf die Statistiken bei der First Place Game, weil wir nicht viel gespielt haben. Aber man hat gesehen, also die Athleten sind einfach immer, die kommen immer wieder. Es ist weiter, es ist unglaublich von den Franzosen. Die Next Generation, die INSEP, wo praktisch INSEP, für die, die nicht wissen, das ist dann Tony Parker, Boris Diaw,
Nicolas Batum. Nee,
Batum war nicht. Habe ich dann. Batum war, glaube ich, Nantes oder Nanterre. Fournier. Wie heißt der bei Gonzaga? Der große Turiaf. Der große Academy. Und das ist dann, wo Soliman jetzt ist. Auch der jüngste, der jeweils da akzeptiert wurde. Normalerweise ab 15 und er war 13.
Wow.
Okay.
Superlatives wow. Game weiter mit ihm. Also ist unglaublich. Okay.
Asane Sankare?
Asane Kassare, das ist.
Auch noch ein Name, der MVP geworden Senegal, ist.
Senegal hat erstmal, spielt Basketball erst seit 2019. Hat Fußball gespielt, ist aus Senegal, ist auch nur, das ist sein zweite Saison in Europa, der ist in Italien für einen kleinen Verein, Ferrera, aber also der finnische Coach von der Next Generation Tournament Team, der jetzt zum achten Mal, also jetzt beide Saison als Assistant und dieses Mal war er Head Coach, hat gesagt, diese Athletik hat er jeweils gesehen bei der Junioren Level. Totale Beast, kann auch werfen. und hat auch, glaube ich, also auf den bin ich echt auch gespannt, was er denn also weiterbringt. Das aber überlegen, wer in die Alternative Team.
Einen Namen haben wir noch. Einen hast du noch frei.
eins kriege ich noch. Eins
kriegst du noch. Einen Pick kriegst du noch.
Die Stats sind immer so schlecht.
Aber du kannst ihn dir auch aufsparen. Dave, wir laden dich nämlich sowieso nochmal ein, wenn wir nach vorne gucken aufs Top 4, dass er dann in Berlin stattfinden wird, wo man wirklich die absoluten Topspieler Europas dann nochmal sehen kann. Vor allem im direkten Duell dann mit Ratio Farm Ulm, beziehungsweise mit der Orange Academy.
Karim Lopez, also nicht von der französischen, nicht also von den Europäern, eigentlich aus Mexiko. Karim Lopez, 2007 geboren, also diese Generation, dieses Turnier U18, auch die Albert Schweitzer ist 2006 Generation, also der Karim Lopez 2007 Generation heißt, dass er nächste Saison noch spielen kann, spielt bei Joventut Badalona, also die Under Talik Talentfabrik, Mexikaner, super versatile, super viel verschiedene machen, hat schon sein Debüt bei der mexikanischen Seniorenmannschaft gehabt und so. Auf jeden Fall der, was groß leisten kann. Sein Vater war Langspieler. Ich glaube, der hat auch schon einige Jahre für die Nationalmannschaft gespielt. Auch. Also Karim Lopez, der wird leider nicht dabei wir wissen noch nicht, welche Teams kommen nach die anderen vier Teams. Wir wissen nicht, welche acht Teams, sagen wir mal so, die bei der AGT Finals dabei sind.
Ja, da werden wir dann nochmal ganz genau drauf gucken, weil die, wie gesagt, dieses Jahr während des Euroleague Final Fours auch in Berlin spielen. Und dann dürfen wir da nochmal extra gespannt sein. Da gibt es dann aber nur eine kleine. Das
sind die Uber Eats Musikale. Und zwar, das ist direkt neben der Mercedes-Benz Uber Arena. Also direkt daneben ist die Musikale. Und da wird's gespielt. Also
da wird's gespielt. Perfekt.
Man muss nicht lang hin. Also
ja, das ist ja cool. Genau. Und viele der Spieler, die euch Dave jetzt hier vorgestellt hat, werden dort vor Ort sein. Also kommt da auf jeden Fall vorbei. Schaut euch das Ganze an und trefft dort dann auch noch Dave. Da könnt ihr nochmal ein bisschen fachsimpeln.
Dann sprechen wir auch nochmal über die Ulmer, ne? Dann beim nächsten Mal.
Ganz genau. Da machen wir dann eine kleine Vorschau auf die Ulmer. Da gucken wir nochmal genauer drauf. Die haben sich ja über ihren Wettbewerb in Griechenland qualifiziert als erste deutsche Mannschaft überhaupt für dieses Finale. In Dubai war es. Richtig.
Und da ist ein Name. Noah Essayne.
Oh ja.
Man. Ja.
Also wenn du schau es dir an. Schau der Finale von, also the First Place Game Ulm gegen Chargeras. Tu dir gefallen, also es wird, du wirst danach nicht sagen, Dave, die Zeit kriege ich nie wieder. YouTube, okay. ANGT Dubai, Ulm Chargeras. Und meinetwegen kannst du schon die erste Halbzeit dann, also wenn du kurz, also wenn es dir mit der Zeit bisschen Zeit kurz ist, schau dir die zweite Halbzeit und so weiter an, aber ist auf jeden Fall sehenswert.
Perfekt, noch ein allerletzter Expertentipp von Dave. Danke dafür, danke für deine Expertise, danke, dass du bei uns warst. Gerne. Und Dave, wir holen uns dann ganz bald wieder deine Expertise, weil es macht großen Spaß mit dir, darüber zu fachsimpeln. Danke dir. Ja, Robert, das war nochmal sehr weiter Ausflug, den wir da gemacht haben in den Jugendbasketball, den wir bald auch nochmal machen mit einer Vorschau dann auf die Euroleague beziehungsweise auf das Finale der Adidas Next Generation Tournament mit speziellem Blick natürlich auch auf den Ausbildungsstandort Ulm, der ja aktuell sehr, sehr erfolgreich ist. Aber ansonsten haben wir das, glaube ich, dann basketballthematisch erstmal für diesen Montag zumindest abgeschlossen.
Ja, eine prall gefüllte Folge mal wieder. Ist Wahnsinn, was sich immer so an Themen anhäuft über so eine Woche. Bin gespannt, was wir bis nächsten Montag auf den Tisch haben werden.
Ja, und wir hätten, glaube ich, noch einen 10-Stunden-Podcast machen können, denn die Themen werden noch mehr, noch größer. Du hast es schon gesagt, die All-Tournament Starting Five im Eurocup wurde bekannt gegeben. Gleich 4 aktuelle oder frühere BBL-Spieler sind mit dabei. Schaut da gerne mal vorbei. Der Coach of the Year wurde bekannt gegeben. Das ist Thomas Isalo. Beim MVP rechne ich ganz fest mit TJ Shorts. Also auch da gehen dir die Themen nicht aus. Wir könnten erzählen und erzählen, machen das aber dann ab der kommenden Woche weiter. Ansonsten dürfen wir sagen, macht's gut, bleibt sportlich, schreibt uns sehr gerne. Übrigens das Maskottchen-Thema, das noch zum Abschluss, war ein sehr ertragreiches. Wir haben sehr viele Nachrichten von euch bekommen, auch manchmal ganze Romane. Es hat sich traumhaft gelesen und eins kann ich euch sagen, herauskristallisiert hat sich kein richtiger Sieger. Die Maskottchen in der BBL sind allgegenwärtig sehr beliebt. Macht's gut, danke fürs Zuhören, schreibt uns eure Meinung. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Peace out. Bleibt sportlich. Und ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.